Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 279, heute mit Felix.
Ctrl-U, weil Legacy.
Felix!
Hallo, ich habe gemerkt, dass Ctrl-U irgendwie den, ich weiß nicht, es macht irgendwas komisches. Oh fuck, ich habe Ctrl-U nochmal gerückt, es tut mir leid. Ha, ist nichts passiert.
Markus.
Senden von Linux.
Ah, finally. Und meiner einer, ich bin Ingo und ich sende immer mit Linux.
Damit sind wir jetzt offiziell ein Linux-Podcast, oder?
Mhm.
Linux for life.
Nice.
Markus, hast du das als Thema irgendwo vorbereitet, warum du jetzt mit Linux sendest?
Ach, ich kann das kurz erzählen. Wir können das gleich als Thema erzählen.
Deine Story.
iComputer kaputt.
Markus sendet. Ich schreibe das mal bei Themen rein und dann machen wir jetzt einen Spannungsbogen. Wir deuten das jetzt an.
Wir müssen dieser Sache folgen.
Direkt
geht nicht anders.
Ja, wir haben ja Themen, oder?
Nee, du kannst nicht. Nee, das funktioniert nicht.
Was? Das funktioniert nicht. Das war ja drin. Oder hast du es rausgemacht?
Ja, unten. Ja, das ist da unten drin. Da kommt das dann eben auch.
Und dann sprechen wir ja da unten. Wir teasern jetzt, dass Markus uns erzählen wird, warum er Linux installiert hat. Und dann werden wir, wenn wir bei Themen sind, werden wir drüber sprechen.
Okay, fair. Och, nee. Das können wir machen.
Was?
Das können wir machen. Doch, das geht nicht anders, Ingo. Wir müssen hier ein bisschen Struktur in diese Sendung bringen. Das kann nicht immer so chaotisch sein wie sonst.
Das ist ja dann ein Chaos.
Sehr schön.
Okay.
Gott gut. sei Dank.
Dann müssen wir zum Blast from the Past leider kommen. Die Leute wollen, dass wir oder ihr wollt nicht, dass wir über andere Sachen reden, also dann Blast from the Past.
Doch, doch, wollen wir. Wir wollen darüber reden, aber nicht jetzt,
aber
weil das
später.
Kann dieses Chaptermarker nicht. Das ist eine von den Restrictions. Ich habe nicht gewusst, dass es so wichtig ist.
Ja, aber doch,
anscheinend schon.
Es ist eindeutig wichtig, dass wir im Vorhinein manchmal die Themen einfach wechseln können. Na gut, also Blast from the Past. Irgendjemand findet SUSE-Videos genauso lustig wie ich. Mhm. Und hat uns eins zugeschickt.
Genau, wer war denn das?
Einer, der kommentiert hat an unserem Blog.
Okay, Gott sei Dank kennen wir unsere Hörer so gut.
Mr. Blog-Kommentator.
Weiß ich nicht, habt ihr nicht dazu geschrieben. Auf jeden Fall, ganz witzig, kannte ich noch nicht das Video. Deswegen heißt es trotzdem natürlich Sus für Suse, nee, logischerweise. Sus.
Nee, es heißt Suse.
Suse.
Nee, genau, auf jeden Fall nicht so, also ist so wie GIF, ja? Quasi alle sprechen es falsch aus, bis dann der eine Mr. GIF kommt und sagt, das heißt GIF. Und dann sagen alle so, ja, macht total viel Sinn, ja.
Er macht total keinen Sinn.
Ingo sagt, ja, macht gar keinen Sinn.
Als GIF und es heißt Suse, weil das ist halt schon.
Wir leben in Deutschland oder was?
Genau, das ist hier so. Also, wenn
das
ist danach
ein
geht,
Suse, das hat einen
müsste ich ja tatsächlich GIF sagen, wa? Das wäre ja korrekt, aber nee, sorry. Das ist leider heißt es GIF. Da geht kein Weg dran vorbei. Das,
erzähl es Mr.
Sich,
GIF.
Ja, der hat halt einen an der Waffel. Sorry, ist halt so.
Also der Erfinder von GIF ist falsch.
Ja, nee, der hat einen an der Waffel. So, haben wir das auch geklärt. Und ansonsten guckt euch dieses tolle Video an, wie man Suse ausspricht.
Suse.
Zumindest für die Amerikaner, die nicht wissen, wie man so ein deutsches Wort halt so aussprechen könnte. Oder wie Suse sich denkt, dass man das ausspricht. Sehr, sehr witzig. Sehr witzig. Vor allem auch das Ende. Sus. Sehr schön. So, dann haben wir noch die Stork-Schokoladenriesen.
Genau, und zwar Stork, das Search-Tool, was hier MakeFu mal zusammengehackt hat.
Ja,
ich habe es nur integriert, ich mache nichts mehr. Ich probiere
ja,
nicht mehr.
Du hast einfach irgendwas.
Und dann ist es kaputt. Aus.
Und dann ist es kaputt gegangen. Aber eine gute Erkenntnis, die wir dabei gelernt haben, ist, dass hier das Deployment tatsächlich von den CI-Tests abhängig ist. Zwar nicht direkt, aber Heroku macht irgendwelche Magic, um herauszufinden, ob die Integration-Tests gelaufen sind oder nicht. Und wenn die nicht laufen, dann passiert tatsächlich kein Deploy. Das heißt, weil hier diese Stork-Search kaputt war.
Stimmt, hatten wir, ja.
Ja, richtig. Haben wir gelernt, unser Block deployt nicht mehr, wenn die Tests nicht laufen. Was ja, eigentlich schon doof. Auch das Behavior
nee, ist gut eigentlich, ist richtig.
Ist eigentlich, was man haben will, außer hier jemand hat irgendwie so ein Search-Tool gebaut, was halt einfach irgendwie kaputt geht und eigentlich egal ist. Nee,
das hat genau das Richtige gemacht. Das hat nämlich dich dazu getriggert, das zu reparieren.
Genau.
Und das heißt, alles funktioniert genauso wie geplant.
Genau, und wenn wir jetzt hier schon beim Rumweinen sind, also bei mir im Mobile-Browser crasht das Search-Ding irgendwie die ganze Seite, weil keine Ahnung warum.
Was benutzt du, in Chrome oder was?
Yep. Firefox? Chrome.
On geh mal auf krepe.es.
Android. Und
ja, dann installier doch einen Firefox, dann ist es bestimmt besser.
Ich guck mal.
Ja, aber das ist halt.
Die iOS-Leute haben das auch getestet. Die iOS-Leute in unserem Chat haben das auch getestet, ne?
Ja,
iOS, was denn das? Was haben die?
Also ich glaube, das ist kaputt. Also wenn irgendjemand da Lust hat, vielleicht auch von den Hörern oder Ahnung hat von so einem Kram.
Ich glaube ja, aber das ist auch nicht so relevant, weil dieses Internet wird sich auf mobilen Endgeräten nicht durchsetzen. Das ist, was diese kleine Screen und dieses langsame Over-the-Air-Internet ohne Kabel, bitte.
So ein Quatsch, echt.
Ja, ja.
Nee, hast du recht.
Okay, was soll ich denn suchen hier nach?
Dieses WAP hat sich ja auch nicht durchgesetzt.
Also das Problem ist,
das funktioniert auf meinem Handy so geil, ja.
WAP war cool. WAP war optimiert für die Bandbreite, die zur Verfügung steht. Und nicht so, wo wir heute alles versuchen, über over the air zu machen.
Nee. Ja, außer wenn du so ein VW kaufst und den updaten willst, dann musst du natürlich die Werkstatt over the air Updates machen.
Also, ich meine, sogar Flugzeuge kriegen Over-the-Air-Updates. Du bist Over-the-Air und kriegst ein Over-the-Air-Update. Ich meine, wenn das nicht
toll, Markus,
beängstigend klingt.
Sehr beängstigend, das
will
stimmt.
Will ich nicht haben.
Du kannst dich nicht dagegen wehren.
Will man nicht Over-the-Air ein Update kriegen, in the air. Ja, nee, will man gar nicht.
Auf jeden Fall, ich habe es gerade ausprobiert im Firefox. Keiner to produce, mir egal.
Ja, aber nur im Firefox, im Chrome.
Ihr könnt euch jetzt fortlicken mit euren Problemen.
Nee, aber dann können wir ja auch einfach die klare Empfehlung aussprechen. Wir sind ein Open Source Podcast, also benutzt bitte auch einen richtigen Open Source Browser, den Firefox.
Ja. Firefox.
Chromium ist keiner, oder wie?
Ja.
Den Firefox.
Der hat immer noch so viele Google-Gedingens drin in seinem Bauch und bestimmt irgendwelche Lizenzgebühren, die er irgendwie abtreten muss später.
Ich weiß nicht, wie gut Chromium auf dem Android läuft. Kannst du das überhaupt? Gibt's ein
Chromium? Gibt's ein Mobile-Bild von Chromium?
Bestimmt.
Jetzt fragst mich Sachen.
Du behauptest einfach wieder Dinge, ne?
Ich behaupte Dinge, ich sage, das gibt's.
Würde man hoffen, ja, aber...
Toll.
Installiert halt auch niemand, genau wie dieser, wie hieß der? Firefox, genau.
Brave.
Installiert halt niemand auf dem Handy, also...
Hey, Firefox auf dem Handy ist ja wohl das Allerbeste, weil du hast einen Adblocker. Und brauchst keine Apps mehr für irgendwie YouTube, die dir die Ads wegblocken, weil du hast einfach einen Firefox mit einem Adblocker drin.
Also ich habe vorhin tatsächlich mal aus Versehen, also jetzt hier in unserer Pre-Show, da singe ich ja immer, tatsächlich
zum
YouTube
Glück nicht
aufgemacht.
Immer.
Doch immer. Deswegen seid ihr Hörer da Gott sei Dank von verschont, aber die Ohren von den Kollegen hier bluten definitiv. Uh-huh. Und ich habe YouTube aufgemacht und habe Werbung gesehen. Ich kenne das
was
gar
in deinem,
nicht.
In deinem Firefox oder was?
Nee, in meinem Chrome, weil ich...
Ja, ist selber schuld.
Ja,
du
wenn
meinst
ich hier
nicht die Werbung, die vorgeschaltet wird vor die
doch.
Videos, sondern du meinst die...
Doch,
achso.
Die Werbung, die vorgeschaltet wird vor Videos. Ich kenne das ja gar nicht. Ich benutze sonst nur Firefox und habe alle Adblocks drin. Ich habe noch nie auf YouTube Werbung gesehen. Und
aber
heute
die
war
Werbeclips können die Adblocker doch nicht rausblenden.
Klar.
Machen sie aber.
Machen
ich sehe keine Werbung auf YouTube. Das ist das erste Mal, dass ich Werbung gesehen habe auf YouTube.
Ja, das
diese
ist,
vorgeschalteten Clips, die starten in 5 Sekunden, die filtern die raus.
Ja. Yep.
How come?
Ja, deswegen Firefox auf deinem Handy, beste Sache, weil dann kannst du einfach YouTube gucken, ohne dass du dir scheiß Werbung reinziehen musst.
Ja, aber
ich hatte letztes Mal eine Werbung, die ging irgendwie 10 Minuten oder was? Was ist das denn bitte für ein Quatsch, echt? Und das kannst du nicht ausdenken, hey.
Nee,
also auf einem anderen Handy, was mir nicht gehört hat. Das war echt traurig, ey.
Ja, also wenn wir hier so Videokonferenz-Tools benutzen, benutze ich halt doch lieber den Chrome, weil der ist da halt einfach einen Tick besser als Firefox. Sorry, aber das ist so der einzige Anwendungsfall. Und da ich jetzt nicht beide Browser aufhaben wollte, hatte ich halt den Chrome auf und habe gerade dieses eine YouTube-Video angeguckt und war völlig irritiert, dass da 2 Werbeclips davor waren. Das hatte ich noch nie.
Richtig ekelhaft.
Und ich benutze das Internet schon lange. Das ist mir noch nie aufgefallen.
Ja, YouTube ist ja auch schlimmer geworden mit Werbung für Leute, die keinen anständigen Adblocker haben.
Das ist echt.
Na,
echt tja. Traurig.
Tja, tja. Was soll man sagen? Gut, also die Suche rein. Funktioniert, wenn ihr einen Firefox habt und wenn ihr einen Chrome-basierten Browser habt, könnte es Probleme geben. Wir wissen auch nicht warum, tut uns leid. Ich hoffe, ihr müsst nicht so viel suchen auf eurem
Browser. Ja, das Problem ist nicht nur die Suche ist kaputt, sondern du kannst die Seite nicht benutzen, weil es freest das ganze scheiß Ding.
Echt?
Ja.
Nee, das kann Problem ist nicht halt, sein.
Ich meine, klar, niemand, also.
Okay.
Das ist natürlich fair, also, ich würde, also, ich sag mal so, es ist natürlich kein Problem, wenn du irgendwie diese Suche nicht benutzen kannst auf dem Handy. Ist halt scheißegal, weil welcher normale Mensch macht irgendwie sein Handy und dann denkt er sich so, ja, ich gehe jetzt auf Binärgewitter nach NixOS suchen auf meinem Handy, so, hä? Aber was
ich, halt, ich würde es machen.
Was ich halt schon Use Case finde, ist so, ja, ich möchte hier den RSS-Feed abonnieren, ich gehe auf die Seite, ich gehe da zum RSS-Ding und klicke da drauf, dass ich das in meinen...
Aber geht schon, man muss bloß warten, bis er das Ding geladen hat und dann aufgibt.
Ja, also aber nee, also bei mir gibt er nicht auf. Also bei mir also hängt das.
Das Ding ist auch, es sollte ja diesen Index nur laden,
ja.
Genau, nur laden, wenn du ihn brauchst. Und das brauchst du ja nicht, wenn du auf die Seite gehst.
Doch, sobald du auf die Seite gehst, fängt er an, den im Hintergrund zu laden. Damit du, falls du die Suche dann benutzen willst, er es schon geladen hat. Das macht er immer.
Ja, das ist aber es sollte es eigentlich auch nicht so sein.
Dann müssen wir es vielleicht ausblenden, wenn es ein Mobile-Gerät ist oder so. Dann müssen wir das vielleicht rausnehmen.
Ja, ja. Man müsste, sag ich ja, irgendjemand muss das mal fixen. Also wenn jemand
Zeit hat. Aber das hat doch nicht, das war doch nicht immer so, oder? Dass es quasi immer den Index-Dätner vorher schon.
Was weiß ich? Was weiß ich, was du gebaut hast?
Ich habe nichts gebaut, ich habe integriert. Das ist ein Unterschied.
Ausreden. Alles Ausreden.
Ah, es ist, ich euch ist wahrscheinlich auch so heiß einfach wie mir. Die letzten Tage war einfach zu viel. Ja. Und
jetzt gerade ist angenehm, aber am Wochenende soll es wieder schön warm werden.
Schön warm. Zu warm auf jeden Fall.
Gut. Gut. Lass uns weitergehen, sonst kommen wir hier gar nicht durch die Sendung.
Ja, wir wollen jetzt nicht über das Wetter reden?
Nein.
Doch, eigentlich ist warm, oder? Haben wir schon mal, dass es warm ist?
Ja, tolle Observation. Im Sommer ist warm. Gut, was kommt das nächste?
So warm, das war's doch noch nie.
Im Winter gibt's Schnee und die Deutsche Bahn hat Probleme, weil Gleise und so und Schnee und kalt.
Absolut, das hat's im Sommer auch eigentlich. Ja, hat immer
zu warm.
Im Sommer fällt Klimaanlage aus. Ah,
genau.
Überraschend.
Hast gewusst, dass du im Sommer den Beton, wenn du den ausgießt, dass du den am besten abdecken solltest, weil der sonst zu schnell aushärtet und dann Risse entstehen? Einfach so random. Random Baumwissen hier einstreuen.
Ja. Binärgewitter, der Baupodcast.
Ja, du musst aufpassen, wenn du so eine große Fläche hast oder so Schienen oder sowas verlegen willst und dann da Beton hast, dann musst du den abdecken, weil ansonsten härtet der zu schnell aus und dann gibt's Risse und dann musst du neu machen.
Schon so ein Problem, was ich schon so jetzt noch nie hatte in meinem Leben.
Risse kannst du doch flicken.
Zu wenig.
Ja, klar, du kannst so ein bisschen von dieser schwarzen Pampe reinkleben. Und
genau. Bisschen Bitumen,
doch gut bei,
so ein Bitumen-Polymer-Mix macht man da rein und dann hält das wieder.
Voll die gute Sache bei Zügen und bei Gleisen.
Pappalapapp.
Geht doch nur darum, dass man hinterher sagen kann, wir haben alles getan, was ging.
Wenn wir jetzt schon beim Wetter sind, in Texas.
Texas ist auch heiß.
Da ist auch heiß gerade. Und die Stromanbieter oder der Stromanbieter, keine Ahnung, der hatte sich irgendwie zusichern lassen, dass er die smarten Thermostate steuern darf. Turns out, Leute sind verwirrt. Ich fand die News total toll. Ja, also ich lasse beim Stromanbieter zu, dass er das Thermostat steuert und ist demzufolge die Wohnung eben nicht auf diese, weiß ich nicht, frostgekühlten 18 Grad, die da benutzen. Also ich meine, das ist ja auch selten dämlich. jedes Mal, wenn man auf einer Konferenz ist, die irgendwie von Amis dominiert wird, denkt man sich, habt ihr einen an der Waffel? Warum muss ich mich hier,
Pullover nicht, anziehen?
Muss ich hier wo muss ich Pullover anziehen? Das ist total, das ist da Bullshit. Es wird auch irgendwie, wäre angenehm, wenn es 20, 21 Grad hätte, aber die kühlt's irgendwie auf 18 runter, so dass du fast frierst. Jedenfalls macht es gerade ganz Texas und das ist irgendwie blöd für so ein Stromnetz, was irgendwie schon im Winter auch kaputt gegangen ist. Also Texas ist so ähnlich wie die Deutsche Bahn, die haben im Winter Probleme und im Sommer Probleme.
Was, im Winter wird kalt?
Ja, im Winter wird kalt und da bricht das Stromnetz zusammen, weil zu kalt, und im Sommer bricht das Stromnetz zusammen, weil zu warm und die Leute zu runterkühlen. Jedenfalls haben sie da einfach mal gesagt, okay, dann dürft ihr jetzt nur noch bis irgendwie 25 Grad drunter kühlen, was ja auch irgendwie okay ist. Also bei mir waren teilweise mehr als 25 Grad. Jetzt sind es gerade 24,1. Ich habe keine Klimaanlage leider. Vielleicht auch Gott sei Dank. Und wenn, dann würde ich sie garantiert nicht meinem Stromanbieter übergeben. Aber ich meine, wenn man für 5.000 Dollar an der Lotterie teilnehmen kann und sagt, ja, lieber Stromanbieter, du darfst das, und sich dann hinterher wundert, dass
man nicht gewonnen hat, weil es nur eine Lotterie war.
Dass man erstens nicht gewonnen hat und zweitens, dass der Anbieter das macht, was er vorher angekündigt hat. Süß, irgendwie, da regt sich einer auf, dass die Tochter, die neugeborene Tochter bei 25 Grad schlafen muss. Das ist schon echt.
Also ehrlich gesagt finde ich's gut, dass die Anbieter diese Möglichkeit haben, weil es ist besser, als wenn keiner mehr Strom hat. Ich meine,
ja, na,
abgesehen von den restlichen Problemen dahinter, aber das ist ein guter Anwendungsfall von diesem Smart Shit. Ja, also man kann viele Sachen smart machen und dann ist es Müll, aber das finde ich cool. Vielleicht bin ich auch alleine oder so, keine Ahnung.
Nee, ich fänd's auch cool, aber erstens,
wenn es jemand anders passiert.
Nein, erstens haben es die Betroffenen natürlich irgendwie nicht gecheckt. Zweitens ist es Amerika, die lassen doch so einen Scheiß mit sich nicht machen. Jedenfalls nicht wissentlich, gefühlt. Also ich keine Ahnung, was die für Drogen geraucht haben.
Also ich glaube, das stand aber schon in diesem Contract drin und so. Und es war schon nicht so, also weiß ich nicht, ich hab's nicht gesehen.
Niemand liest die Euler.
Ja, nee, aber es stand, glaube ich, schon ziemlich explizit und du kannst es halt auch einfach übersteuern. Du kannst wohl auch einfach sagen, so, ja, okay, nee, ich stell's halt wieder zurück.
Unternehmen halten.
Ja. Nee, du kannst halt einfach sagen, so, ja.
Where is your God now?
Will ich jetzt doch
aber
nicht.
Aber ansonsten, genau. Ja, so, lieber sein Haus noch auf 25 Grad runterkühlen können, als demnächst gar keinen Strom mehr zu haben. Aber so.
30 Grad zu Hause haben. Weil ja alles nur aus Pappe besteht da.
Ja. So kurz oder so weitsichtig sind die Leute dann leider doch nicht. Von dem her wird es wahrscheinlich demnächst gar keinen Strom kriegen und die neugeborene Tochter muss bei 35 Grad schlafen, weil ist natürlich besser als bei 25.
Mhm, aber dafür ist Freedom oder so. Mhm.
Ja, na, dafür hat man genau seine Freiheit. Ja, die Freiheit
in der Hitze zu schlafen.
die Freiheit, dass es scheiße ist.
Ja.
Selber schuld.
Ja.
Die haben doch da auch genügend Sonne. Warum? Also die könnten auch einfach deutlich mehr Photovoltaik fördern.
Teufelszeug. Alles Teufelszeug.
Also was wohl rauskam in Texas, die hatten ja quasi diesen Einbruch und das lag am Gas quasi zu 70-80%. Das war das Gas daran schuld, dass da kein Strom mehr war. Und das Einzige, was wirklich so performt hat, wie es sollte, war Photovoltaik. Aber es interessiert halt niemanden. Punkt.
Ja. Shit. Schön. Gut, also das Problem ist ja auch, dass sie irgendwie ein eigenes Stromnetz haben in Texas.
Ja.
Weil es nicht.
Ja, aber da würde sich genau so Ladzeugs halt schon anbieten irgendwie auch.
Ja, das ist halt der Vorteil, wenn du so ein Stromnetz hast, was halt so ein bisschen größer ist, dann kannst du nämlich irgendwie diese Lastspitzen halt ausgleichen. Mit irgendwie Strom von irgendwo anders. Das so, genau darum haben wir so große Stromnetze, damit du halt so über das Gesamtnetz das halt irgendwie ausgleichen kannst und wenn halt irgendwo ein bisschen Überschuss ist oder irgendwie ein Peak in Usage ist, dass du das halt
versuchst auszugleichen, aber deswegen erstens bauen sie wird nicht gerade ein riesengroßes Kabel gebaut von irgendwie Norwegen nach Deutschland oder sowas, ein riesengroßes Unterseestromkabel.
War das nicht diese Pipeline aber, oder so?
Nee, das ist nicht Strom.
Nicht Nord Stream 2. Es geht um wirklich diese Nordlink und Südlink. Nordlink ist das, glaube das Stromkabel, was von Norwegen nach Deutschland geht, und Südlink sind dann die Sachen, die von der Nordseeküste, der deutschen Nordseeküste, dann runter nach Bayern und nach Baden-Württemberg sollen, die sich natürlich alle wehren, weil große Stromkabel, wir wollen
zwar. Da könnte ja Strom drin sein, ekelhaft.
Wir wollen zwar irgendwie selber keine Windkrafträder aufstellen, weil sieht ja scheiße aus in der Landschaft, und ja, okay, so ein bisschen Solar machen wir natürlich, aber große Stromkabel wollen wir ja nicht. Jedenfalls hast du natürlich trotzdem bei so einem großen System, also erstens ist es nicht ganz so einfach, ne? Da sind viele Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu gucken, dass dieses ganze System nicht abstürzt. Und zweitens hatten wir doch vor 2 Jahren oder so, wo da irgendwo in Kroatien oder so dieses Problem war, dass
die ganzen Uhren nachgingen dann.
Ja, genau, dass die Frequenz irgendwie abgesackt ist, dann eben nicht bei 50 Hertz war, sondern irgendwie nur bei 49,7 oder sowas. Und das irgendwie fast auch unser komplettes Stromnetz in Europa irgendwie an die Katastrophe geführt hat, nur weil irgendein Kraftwerk auf dem Balkan ein Problem hatte.
Ja.
Also hat alles Vor- und Nachteile, wollte ich damit nur jetzt sagen. Plus Texas ist natürlich so ähnlich so groß wie halb Europa. Aber ja, es wäre vielleicht geschickter, wenn man jetzt schon merkt, dass man solche Probleme hat, dass man die irgendwie in den Griff kriegt.
Genau.
Die Sache ist halt von der Größe ja schon, aber es ist ja auch ganz viel gar nichts. Darf man ja nicht vergessen.
Stimmt, da wohnen natürlich tendenziell wesentlich weniger Leute als so in Kerneuropa.
Wo man wiederum Photovoltaik aufstellen könnte.
Ja, nein, es verschandt die Landschaft.
Klar, diese schöne Steppe.
Ja, genau. Da müssen noch die Öltürme noch sein, und wenn du dann da, nee, das geht nicht. Also, da kommen wir doch jetzt nicht. Das sieht blöd aus.
Und diese, wie heißen diese, dieses Grünzeug, was so rumwirbelt, diese
Tumbleweed.
Ja, genau, das braucht man in dieser Steppe. Ist wichtig. Ansonsten ist es nicht Texas.
Aber hier, Death Valley ist Nevada, ne? Ja, ja. Ist nicht Texas, alles klar.
Okay, kommen wir wieder zu unserem Blast from the Past, sorry, wir hatten kurz
Wetter. Wir sind Wetter, noch nicht so weit irgendwie.
Wir sind noch so gar nicht abgeschwiffen heute. Das ist so gut.
Ja, wir sind richtig, richtig gut dabei.
Dabei hat der Ingo versprochen, dass es hier keine Chaos-Sendung gibt. Das ist alles geordnet, strukturiert.
Du hast mich doch nicht ernst genommen, hoffe ich mal.
Nein, natürlich
Kommen
nicht.
Kommen wir zu Kinkscape.
Genau. Der Name. Wir haben ja hier einige tolle Forks.
Ich habe schon ein paar Mal auf Fork gedrückt bei verschiedenen Open Source Projekten.
Genau.
Ja.
Und alles, was wir machen, ist, wir benennen sie um und dann machen wir gar nichts mehr. Freie SSL oder auch erst letztens hier Audio City. Ich möchte hier einerseits klarstellen, wir pflegen diese Forks natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Hä?
Doch, manchmal mache ich das. Immer wenn es quasi da. Nicht nie. Ja. Eher so sporadisch.
Selten.
Ich geh mal, wir gucken. Vielleicht kann was
automatisieren. Und das zweite ist, hier hat jemand uns vorgeschlagen, wir könnten ja einen Inkscape Fork machen, den wir Kinkscape nennen. Und das finde ich schon ich schon dabei, finde ich eine gute Idee.
Aber es gibt gerade keinen Grund, Inkscape zu forken. Das
genau,
ist das
also,
Problem eigentlich.
Falls Inkscape sich aus irgendwelchen Gründen irgendwie so gegen Open Source Dinge entscheiden sollte und sagen will, ja, wir machen jetzt irgendwie so eine, ich weiß auch nicht, proprietäre, keine Ahnung was, Lizenz, dann
Forken wir es
und nennen es Kinkscape.
Ja.
Das ist ein Versprechen. Okay. Wenn wir uns daran erinnern, möchte ich hier noch
hinzufügen. Versprechen kann man sich ja mal.
Oder ihr uns erinnert.
Genau. Dann werden wir es tun.
Perfekt.
Genau. Fand ich einen guten Vorschlag, wollte ich hier mal einbringen. Werden wir tun, sobald es einen Grund gibt.
Nice. Dann haben wir
sehr
das
schön.
Auf
dann
Mastodon. Mein Gott.
Ja. Nice.
Dann sind wir tatsächlich mit unserer ersten Kategorie schon zu Ende und kommen zum Toten der Woche. Da muss jemand irgendwas drücken.
Ctrl-J.
Perfekt.
Ja, dann Deprecating the X. Prefix.
Nein, genau. Nicht das what? X minus.
Genau. Genau. Wisst ihr alle? What? Es ist auch, ist interessanterweise überhaupt nicht neu. War aber neu für mich. Und darum habe ich gedacht, ja, komm, geht schon. Und zwar, wenn man in Application-Protokollen, also irgendwie, man designt halt so eine API und dann muss man irgendwie zum Beispiel irgendwie so ein Custom irgendwie
Header zum Beispiel bei HTTP.
Genau, man hat irgend so ein Custom-Header und dann habe ich gedacht, ist es irgendwie Best Practice, da so ein X-Minus davor zu machen, so ein X-Minus irgendwie Application-Name minus irgendwie was der Config-Value ist, irgendwie so, keine Ahnung. Irgendwas app minus foo. Mhm.
Super und app 23.
Genau. Stellt sich raus, ist nicht so, sollte man gar nicht tun.
Wir hatten damit angefangen.
Gibt ein RFC. Also, es war mal die Idee. Sie haben das mal so in Standard geschrieben und gesagt, ja, es wäre eigentlich cool, wenn das Leute machen. Und dann haben sie aber irgendwann halt festgestellt, es eigentlich, ja, bringt eigentlich gar nichts hier in in practice, that convention causes more problem than it solves. Das hat irgendwie mehr Probleme gemacht, als es gelöst hat. Und darum haben sie dann halt irgendwie ein RFC nachgeschoben und gesagt, ja, mach das doch nicht.
Wann?
2012.
Juni 2012.
Also,
schon etwas länger her.
Schon so ein paar Jahre her. Aber ich bin tatsächlich noch davon ausgegangen, dass man das halt so macht, weil es gibt halt echt viele Apps und alles, was man halt so sieht, macht das so, aber es ist halt...
Das soll man nicht mehr machen. Ja. Gut, wir haben euch informiert, wir sind unserem Auftrag.
Jahresauftrag.
Bildungsauftrag nachgekommen. Wisst ihr Bescheid.
Genau.
Wisst ihr Bescheid? Ja. Lest den RFC nach, läuft bei euch.
Genau.
Genau. Oder? Wolltest du noch irgendwas dazu sagen?
Nö.
Gut. Dann kommen wir zur Oculus-Werbung. Werbung? Ich dachte, wir machen hier keine Werbung.
Genau.
Hört mal auf mit Werbung, Mann.
Und zwar, nee, ist nicht Werbung für Oculus, sondern wenn du eine Oculus hast, bekommst du jetzt Werbung in deiner 3D-Brille angezeigt.
Seriously?
Scheiße.
Und Bernd, das so...
Nee, jetzt, oder?
Doch, das meint ihr ernst, das ist so gut. Also ich meine, wir haben immer damit gerechnet, nachdem es an Facebook verkauft wurde, ne? War halt irgendwie abzusehen, dass das früher oder später passiert. Hat jetzt echt lange gedauert, bis es passiert, aber sie haben jetzt irgendwie so Experimente angefangen, irgendwie so ein bisschen Werbung einzublenden in deiner Oculus.
Kann ich dann Firefox auf meiner Oculus Rift installieren?
Ein Adblocker
installieren auf deiner Oculus Rift. Deswegen wollten die das ja auch an deinen Facebook-Account pinnen, damit die dir die geilste, perfekte Werbung schicken können.
Ja, genau, das ist ja... Es war halt eine Frage der Zeit, bis das passiert. Und jetzt ist es halt passiert.
Mhm. Deswegen wolltest du auch nicht, dass du diese Oculus routest, weil dann könntest du ja die Werbung deaktivieren. Du musst den Adblocker installieren auf deinen Oculus Rift. Und es wäre nicht nett für Facebook. Mhm. Das ist schon echt.
Ja, und jetzt krass, genau. Und damit ist Oculus offiziell, also
tot.
Mhm. Würde ich mir keine Oculus mehr kaufen. Weil ich meine, wer will Werbung in seiner 3D-Brille?
Ja, also es gibt schon in Spielen ab und zu irgendwie auch so Werbung. Ich weiß gar nicht jetzt was, aber so Online-Spiele machen das ja bestimmt. Aber ich finde 3D, also quasi, wenn du dich nicht dagegen wenn du auch nicht mehr weggucken kannst, ja, dann ist einfach schon noch das nächste Level. Auch wenn die irgendwo unten in der Ecke ist, ja, wenn das quasi so super subtil ist, ist ja noch viel schlimmer eigentlich. Ist genauso wie wenn du jetzt in der echten Welt unterwegs bist. Ich weiß nicht, ob der letztes Mal wieder draußen wart, aber da gibt es auch diese Werbung, ist fucking nervig.
Ekelhaft.
Ich brauche das nicht auch in meiner Spielewelt.
Nee, also hier auf dem Land gibt's keine Werbung.
Ja, check, okay, check. Da gibt's nur Kühe und
genau.
Wald.
Glasfaser.
Und Glasfaser, aber die kann man nicht sehen, die sind hier unter der Erde. Oder habt ihr die aufgehangen?
Nee, tatsächlich haben sie die unter der Erde gebuddelt. Ja. Du siehst nur
das
die Kästen,
Kühe.
Wo drauf steht, Achtung, hier Glasfaser, dein schnelles Internet in diesem Kasten, bla bla bla.
Toll.
Aber das ist die einzige Eigenwerbung sozusagen, die man hier sieht. Mehr Werbung haben wir nicht.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, also der Weg
also
ist kein...
Also man müsste eine 3D-Brille aufsetzen, um hier auf dem Land Werbung zu sehen. Ja, nee, krass. Brauchen wir nicht.
Dann lieber doch keine 3D-Brille aufsetzen.
Nee, gut. Dann der Freenode-Skandal. Nee, Skandal ist es nicht. Freenode...
der Endgame, würde ich sagen.
Das Endgame. Es ist ein Skandal, dass passiert ist.
Ja, aber wir haben ja dafür darüber schon oft jetzt oft geredet. Aber jetzt ist eigentlich der finale Move passiert, nämlich Freenode hat einfach auch alle ihre User disconnected quasi und alle Accounts gelöscht. Und das ist halt so ein Move, denkst du ja auch so, ja, das hätte man irgendwie schon besser anstellen können. Jetzt habt ihr nämlich keine Nutzer mehr.
Ja, ne,
genau. Und nicht mal die, also, die auszusehen dabei waren, sondern einfach kein Nutzer mehr.
Genau, sie haben die Server-Software im Hintergrund auch noch geändert, ne?
Ja, genau, die haben die Server-Software geändert, waren dann zu faul, die Datenbank mit den irgendwie 12 Passwörtern oder 12.000 Passwörtern zu migrieren. Und dann haben wir gesagt, hier, neu, alles neu. Und jetzt alles weg. Und also, ich keine Ahnung, was das denn soll. Das ist echt, du hast diese ganzen Nutzer. Und was machst du? Du trittst sie alle gegen den Kopf, ja? Und du versuchst es noch nicht mal irgendwie, sondern du sagst einfach nur, ihr seid alle scheiße. Und eigentlich interessiert ihr mich einen Scheißdreck. Und, ja, keine Ahnung. Also, ich verstehe es nicht. Kann mir das jemand erklären, warum die es gemacht haben?
Nö. Weil es geht.
Die wollen nur noch den Namen. Die wollen nicht mal mehr den Namen.
Ich weiß.
Die wollen nicht mal mehr die Userbasis haben. Die wollen nur den Namen Freenode haben.
Ja, aber anscheinend, warum? Ja. Also, weil Freenode so ein toller Name ist.
Toll.
Hat Free im Namen.
Ja.
Free as in Freenode. Nee.
Also, macht absolut keinen Sinn. Aber ja, selber schuld, oder?
Würde ich jetzt auch sagen, ja.
Also.
Dann haben wir hier die Seite noch isfreenode.dirtyet.com.
Yes.
Ja, war das yes.
Und? Yes, okay.
Es gibt keine
Die Leute, die das übernommen haben, doch einfach Noobs und sie machen Anfängerfehler.
Aber das ist kein Anfängerfehler mehr, das ist, irgendwie malicious, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung.
Zu faul, User-Datenbank zu migrieren, könnte schon auch ein Anfängerfehler sein.
Das, nee. Ja, so ein Praktikantenfehler hat gesagt, so, hier migrieren wir irgendwie die Server. Und hat er gesagt, oh, wir kriegen aber die User nicht migriert, das ist nämlich so kompliziert. Na gut, dann nicht,
ja, genau.
Ja, jetzt benutzt halt niemand mehr Freenode, das ist halt auch egal, ne?
Also halt wirklich. Es sind schon noch einige da, aber irgendwie, es bringt halt nichts mehr. Man müsste sich jetzt neu registrieren, man müsste alle Kanäle und Gruppen neu registrieren. Also auch die Cloaks und alle sind weg. Es gibt halt nicht so einen Grund. Da kann man auch die Energie gleich reinstecken und das auf Libera-Chat machen. Also ist,
Irgendwo halt, ja.
Ja, ist schon gar nicht mal so schlau.
Ja, die Berechat hat jetzt gerade 41.000 connected users. Zu Hochzeiten waren es bei Freenode 68.000. Das heißt, da ist nicht mehr so viel. Und dann ist quasi Server gewechselt.
Ja. Ist ja auch, also, ja. Kannst du ja auch
kein Leben mehr drin.
Easy machen. Also, ja.
Gut. Naja, wir sind gewechselt. Wir werden auch nicht mehr zurückgehen. Also, falls ihr noch aus Versehen auf Freenode rumhängt.
Dann seid ihr jetzt schon disconnected worden, habt keinen Account mehr.
Nein, die sind alle noch da. Ich war gerade drauf und ich sehe, also im Binärgewitterkanal sind noch 2, 4, 5 Leute. Also inklusive mir jetzt, weil ich geguckt habe. Aber da ist halt sonst nichts mehr. Also klar, du kommst halt vorbei und ja.
Aber der Channel gehört uns ja auch nicht mehr. Von der ist ja auch egal dann.
Ja, nee, genau. Gehört uns nicht mehr. Die User-Accounts gehören uns nicht mehr, weil die ja alle jetzt neu und weg sind. So, genau. Ja. Gut.
Okay. Tja, echt dumm. Dann hier. Naja, Toter der Woche ist vielleicht ein bisschen früh. Aber OpenPGP kennen wir ja alle. Und es ist halt einfach kein Spaß, das Ding zu benutzen. Und irgendwie super kompliziert und ganz oft war irgendwie die Begründung, warum man dann doch irgendwie OpenPGP genommen hat, zu sagen so, ja, aber die Leute bei Debian nehmen das her und wenn das für die Leute bei Debian okay ist, dann wird das ja für
kann
dein
nicht so falsch sein.
Ja, wird das für dein Projekt ja auch okay sein. Stellt sich raus, die Leute bei Debian finden irgendwie auch, ja, OpenPGP is a major disappointment for repository signing. Und
ich finde, das ist eine wichtige Einschränkung. Also, weil ich finde, für E-Mail funktioniert es mäßig, wenn sich alle Parteien damit beschäftigt haben.
Es funktioniert halt mäßig, aber
also es geht erstmal um Repository Signing hier.
Ich meine, das ist halt das OpenPGP. Ich meine, es funktioniert schon. Ich glaube, niemand behauptet, dass OpenPGP nicht funktioniert. Aber es ist halt einfach vom UX, von der User Experience, ist halt eine Katastrophe. Ist halt eigentlich nicht so. Ja, ist nicht so das, was man hernehmen will. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben ein Proof of Concept gebaut in C++ für Repository Signing und jetzt eine Referenzimplementierung gemacht in Python. Gibt ein Paket, Python Uptime, was dann in Zukunft irgendwie verwendet wird, um ja, Up-Repositories zu sein. Genau, Pakete zu signieren.
Okay, warum haben sie nicht GNU-PG genommen? Das ist mir jetzt etwas unklar.
Weil es vermutlich nicht sehr viel besser ist. Weil du halt also macht, glaube ich, schon Sinn, wenn du halt so einen sehr spezifischen Use Case hast, halt vielleicht ein sehr spezifisches Tool zu herzunehmen. Also weiß ich jetzt, also
ja, okay. Ich meine, hätte ja sein können, dass das irgendwie also
steht hier, also ich zumindest
übersichtlich genug, auch die Software, die sie da gebaut haben, ist jetzt keine.
Du musst halt für dein Repo-Signing, um deine paar Pakete zu sein, du brauchst halt nicht so super viel. Du musst halt nicht 1 Million verschiedene Algorithmen unterstützen und so. Du brauchst halt eine Handvoll. Und du sagst so, das sind die Algorithmen, die wir hernehmen. Und
sie haben jetzt gesagt, wir nehmen Elliptic Curves fertig. Also genau. E2, bla bla.
Ja, das, was irgendwie hier auch hier Signify von OpenBSD hernimmt, das, was Minisign nimmt, das, was OpenSSH nimmt. Diese eine Elliptic Curve hat. Ja. Und
ist in Ordnung.
Das ist eigentlich
apropos gut. OpenPGP. Wir feiern 30 Jahre PGP.
Yay.
Wie passend.
Nice.
Krass,
und echt? Zwar, das ist schon, genau, vor 30 Jahren das erste Release von PGP 1.0. Und das war 1991, das heißt, das ist
1991, mein
nee, 96 war das. Das hast du verpasst.
Oh. Sorry.
Kein Problem. Gerne erinnere ich dich nochmal da dran. Genau, das wie passend, habe ich mir gedacht. Ich habe es nach vorne gezogen. Mir auch nicht. Es ist
okay. Kommen wir zum Untoten der Woche und ich muss mir erstmal kurz was zu trinken holen. Bei mir ist so heiß hier. Das ist irgendwie.
Oh. Könnt ihr eine Klimaanlage auf irgendwie 25 Grad stellen?
Ja, Nick, ja, wäre schön, aber dann würde es ja noch 0,3 Grad wärmer machen, als es gerade ist. Das ist auch ein bisschen blöd. Ich hole mir mal ganz kurz was zu trinken. Ihr könnt aber gerne den Untoten der Woche weitermachen.
Aber nur, wenn hier jemand kontrolliert drückt.
Was, ist nicht ein Untoter der Woche eigentlich.
Wie jetzt?
Aber es ist Toter der Woche.
Aber es ist ein Untoter
Sorry,
der Woche.
Sorry, ich bin verschoben.
Ja, aber wir müssen das jetzt als Untoten machen, weil dein Skript kann das ja nicht sonst.
Das ist korrekt, wir sind jetzt in Untoter drin, dann müssen wir über Untote reden. Haben wir irgendwas anderes, was Untot ist?
Das ist Untot, weiß ich nicht.
Vielleicht machen wir Nord und
das
Iron.
Ist,
so.
Das ist.
Also, pass auf, es gibt ja ab und zu gibt es ja diese Cryptocurrency-Dingers.
Mhm.
Ja.
Zu Bitcoin und so, ja. Habe ich von gehört.
Ja, genau. Und ist mal wieder was passiert. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen. Die Geschichte dazu ist aber ganz cool. Und zwar gibt es hier eine digitale Currency Iron und eine andere Currency, die damit verdengelt ist, namens Titan. Und das eine ist quasi so eine 100% Cryptocurrency, wo irgendjemand gesagt hat, das hat jetzt Wert und dann hat es einen Wert gehabt. Und dann ist dieser Wert auf irgendwie 30 Euro pro Dings gestiegen und dann ist es auf 0 Dollar, also von 30 Dollar auf 0 Dollar innerhalb von ein paar Stunden abgestürzt, also so komplett auf 0. das Iron gehört dazu, weil das eine ja, so eine Currency ist, die irgendwie an den Dollar gebunden ist. Das heißt, du kannst theoretisch ein Ding immer zu einem Dollar auszahlen lassen. Nur, dass es bei dem so war, dass ein Viertel davon aus dieser anderen Currency kam. Also aus diesem Titan, aus dieser Titan Currency. Das heißt, die haben gesagt, so, ja, ihr könnt schon einen Dollar bekommen, aber ihr bekommt 25% davon in diesem komischen anderen Spielgeld. Ja, ausgezahlt. Das war so die Idee, was sie da hatten, weil sie gemeint haben, das ist total die gute Idee. Ist halt jetzt passiert, dass dieses andere Ding, worauf sie gewettet haben, auf null gefallen ist, und das hat natürlich dazu geführt, dass es auf einmal nicht mehr ein Dollar alles immer wert war, sondern halt weniger als ein Dollar, worauf sie halt gewettet haben, und das war voll das Drama. Die Geschichte ist aber trotzdem ganz cool, einmal zum Durchlesen. Genau. Stellt sich heraus, in diesem Krypto-Wonderland explodieren die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Und zwar auf absurde Arten und Weisen. Also es, wo man denken könnte, ja, da hätte man schon irgendwie dran denken können, dass das ein Problem werden würde, wenn das eine auf einmal nichts mehr wert ist. Und dann kannst du auf einmal nicht mehr auszahlen, weil diese eine Zauberverbindungen da, die halt in ihren Blockchains eingehen, dass die dann auf einmal nicht mehr aufgelöst werden kann, weil das eine Null ist, aber die Entwickler gesagt haben, es kann aber niemals Null werden. Und so, also es sind viele, viele Sachen, das schon verrückt einfach auch, ja. Und alle sind aber total cool irgendwie damit, dass dass quasi diese Cryptocurrencies total sinnvoll sind zu benutzen. Und in Wirklichkeit ist einfach das fucking Chaos. Noch mehr Chaos als unser Podcast.
Das geht.
Ja. Ist ein bisschen schwierig, das komplett zusammenzufassen, weil halt sehr viele Zauberei, sehr viel Geldzauberei damit dabei ist. Aber es ist gut geschrieben, der Artikel, also der Medium-Post.
Ja, das war gut.
Ja, Krypto könnte schon tot sein, das wäre schon... Braucht niemand, macht nur hier diese Erderwärmung, dann ist hier so warm im Sommer, ekelhaft.
Schlimm. Dafür haben sie auch ganz viele tolle Ideen. Jetzt hört mal auf.
Und es geht doch jetzt irgendwie wieder bergab, oder? Ist ja nicht, es lohnt sich
jetzt mal wieder bergab, weil irgendwie China gesagt hat, jetzt aber keins mehr.
Die Rechenzentren müssen gerade alle umziehen, und wenn die woanders wieder aufgebaut sind, dann geht's wieder weiter.
Meinst du?
Jetzt, die bringen doch gerade die ganzen Rechenzentren aus China nach Kasachstan.
Ja, ich denke auch, dass.
Warum? Was machen die dann in Kasachstan? Ist da
China hat gesagt, ihr dürft hier nicht mehr sein.
Ja, und dann haben die meiner halt gesagt, wir wollen halt woanders hin. Ja, verbrauchen wir woanders
drum. Die sagen, ja, hier ist okay. Polen bist du mit uns.
Ja.
Aha.
Kann man nichts machen.
Okay.
Doch,
dann gucken wir mal.
Aber ich bin heute über ein paar Bilder gestolpert von leeren Rechenzentren. Das sieht schon interessant aus. Da stehen in China jetzt offensichtlich so ein paar Stahlskelette in der Landschaft rum.
Ja. Klar, also kann, warum soll die jetzt auf einmal gefüllt werden?
Kann ja OHV einziehen oder so.
Dann haben sie aber kein gutes Internet mehr dort. Die sind ja jetzt da gerade, wo waren die? Amsterdam oder so?
Mhm.
Wo besseres Internet war als in irgendeiner China Rural Area.
Ja. Vermutlich vor allem weniger zensiert.
Weniger zensiert.
Ja.
Da ziehst halt ein ganz langes Glasfaserkabel wieder nach.
Genau. Legst halt ein Glasfaserkabel über die Mauer rüber.
Hm.
Ich glaube, Entschuldigung, ich habe schon wieder Schluck auf.
Ingo, warum machst du das?
Ja, ist ja.
Haben wir einen Untoten? Haben wir irgendwas? Also.
Nein.
Ja, okay. Ist
fair. Wir haben nicht. Keine Zombies, glaube ich.
Ja, bestimmt, aber. Nicht.
Bestimmt irgendwo da in den News versteckt.
Ja. Nicht so spontan, aber wir können ja mal weitermachen mit News, oder?
Mhm.
Ja, wenn du kontrolliert.
Ich hab mal kontrolliert gedrückt.
Ja. Genau, dann haben wir hier die erste News, und zwar hier mein Internetprovider, wo ich ein Gigabit symmetrisch habe, hat gedacht, so ein Gigabit ist eigentlich voll lame. Die machen das jetzt auch schon knapp 7 Jahre. Was wäre, wenn wir den Leuten einfach 10 oder auch einfach 25 Gigabit geben? Symmetrisch. Für den gleichen
Preis.
Für
nach Hause oder was?
Für nach Hause, für den gleichen Preis. Weil, einerseits, also sie sind halt hingegangen und haben in ihre Infrastruktur, die musst du ja halt alle paar Jahre mal so irgendwie deine Switches und deine Routers und dein Kram tauscht halt aus. Und die neue Hardware, die sie da jetzt irgendwie reinbauen, die kann halt 25G. Das heißt, alles, was du machen musst, um 25G zu machen, ist halt irgendwie ja, so eine Optik, eine 25G Optik bei ihnen und eine 25G Optik bei dir. Und dann hast du halt 25G. Und das machen sie jetzt.
Ja, krass.
Ja,
das ist schon krass. Hast du das jetzt auch bei dir schon?
Ja, das ist halt ein bisschen das Problem.
About that.
Also es gibt ja diese Pops, diese Point of Presence, wo halt ein Provider rein kann, wo all diese Glasfasern zusammenkommen und ja, du kannst da halt dann irgendwie, also von deiner Dose in deinem Haus geht das Glasfaserkabel halt irgendwie in so ein Point of Presence. Und da kann dann halt jemand hinkommen, kann da Hardware abwerfen und dann können sie solche Dinge machen. Das Problem ist jetzt ein bisschen, die anderen großen, also namentlich vor allem, glaube ich, Swisscom, hier der andere große Telekom-Provider, Internet-Provider, ist es halt hingegangen und hat angefangen, dieses Glasfasernetz so zu bauen, dass sie nicht so ein Point-to-Point machen, sondern so ein Point-to-Multipoint-Netz. Mhm. Das heißt, das verunmöglicht dir halt, dass irgend so ein anderer Provider einfach irgendwo der Hardware abwirft und direkt an deine Glasfaser kommt, sondern es wird halt irgendwie gebündelt und ist halt so ein Multipoint-Ding. Und da ist jetzt halt so eine Klage hängig, ob sie das machen können oder nicht. Ob sie das machen dürfen oder nicht, oder ob das halt Wettbewerbsverzerrung ist. Und das Problem ist ein bisschen, wenn sie das machen, dann sind Anbieter wie Init7 eigentlich gezwungen, dir Internet über das Swisscom-Netz zu geben. Und dann können sie auch nicht solche Angebote machen, wo sie einfach eine Optik austauschen, weil das, ja, da müsste dann halt irgendwie die Swisscom eine Optik austauschen und die machen das halt einfach nicht. Und wir sind aktuell hier noch an so einem, ich glaube auch über die Swisscom, an diesem Swisscom-Netz dran und haben, ja, ein Gigabit darüber. Und das halt, ja, bisschen schade. Und solange das, ja, Gerichtsding sie hängig ist, warten sie halt auch ein bisschen zu mit Netzausbau, weil es lohnt, also, ja. Wenn sie das halt machen können, das ist halt eigentlich der, ja, bisschen Todesstoß. Weil sie dann halt aus dem Markt gedrängt werden. Und ja, werden wir sehen, was da rauskommt. Aber darum können wir hier leider nicht einfach sagen, ich hole mir jetzt einen Router mit der 25G kann und steck mir da eine Optik rein und dann habe ich 25G.
Brauchst du ein Pixel oder? Kannst du sicher was machen?
Ja, das Problem ist halt, das Netz gibt da halt auch nicht mehr als ein G her. Aber auf der anderen Seite, ich meine, mit dem G kann man auch nicht groß jammern.
Ich wollte gerade sagen, also immer im Gegensatz zu dem, was du in Deutschland so kriegst, ist das halt einfach immer noch mehr als genial.
Ist halt bezahlbar und
vor allem ist es synchron.
Ja, genau. Up and Hammer. Down.
Kriegt man in Deutschland die Pipi in die Augen, wenn man ein synchrones Gigabit hat.
Das schon. Aber es ist halt schon auch ein bisschen traurig, wenn du weißt, du hast jetzt ein synchrones G, aber du könntest auch 10G haben. Theoretisch.
Ich habe eben mal meine alten Adresse geguckt. Da steht, sie planen das im Juli auszubauen, dass es da im Juli verfügbar wäre.
Dann hättest du...
Deine alte Adresse in der Schweiz, meinst du jetzt?
Ja.
Tja, wieder zurückziehen. Hilft alles nicht. Was willst du machen?
Sowieso.
Ja, die Argumentationslinie ist auch total gut. Hey, da kriege ich sauschnelles Internet, deswegen
kannst,
müssen wir
du
zurück.
Du kannst dir halt kein Haus da bauen, aber Internet ist gut. Weil ein Haus da zu bauen kostet halt irgendwie, keine Ahnung, da ruinierst du dich.
Man muss sich halt entscheiden. Man kann nie alles haben im Leben.
ist irgendwie, keine Ahnung, da muss irgendwie eine Firma gründen und dann irgendwie an Microsoft verkaufen oder an Google oder so für irgendwie ein paar Instagram und dann kannst du dir vielleicht irgendwie ein Haus bauen hier in der Schweiz. Das ja, halt leider.
Sind wir da jetzt auch schon zu alt für, oder?
Kannst du vielleicht eine Höhle bauen?
Nein, das ist ein Trugschluss. Es gibt sehr, sehr viele Firmengründer, die über 55 sind und man darf sich von Alter nicht abschrecken lassen.
Ja, wir die Ü55-Gruppe, ne? Danke,
das
Markus.
Ist ja nur, das ist ja einfach nur, um den Marker zu setzen, dass wir noch lange nicht zu alt sind.
Ja.
Gut. Genau. Also und wenn wir dann so alt sind wie .com, dann geht's erst richtig ab.
Dann geht's los. Hier, genau. Tony Hawk ist auch über 50.
Also ich finde, ja, genau. Also wenn du quasi ein Unternehmen gründest, es gibt ja Uber, aber dann kannst du auch Uber 55 nehmen. Finde ich gut. Also den Namen, den würde ich abgeben. Ich weiß nicht genau, aber ob du den nehmen kannst, aber ist, glaube ich, okay.
Ja. Ist markenrechtlich vielleicht schwierig, aber es
der Name ist da, muss genutzt werden.
Eine sehr gute Idee. Genau, passend dazu habe ich hier noch das Heimnetzwerk-Upgrade auf 10G. Ist eigentlich eher ein Lesefuhr oder so, aber ich habe gedacht, es passt hier dazu. Wenn man dann ja 10G irgendwie von seinem Provider bekommt, dann ist ja das nächste Problem so, ja, wie verteile ich das jetzt hier in der Wohnung?
Jammern auf hohem Niveau, echt. Und,
ja, aber das, der macht in dem Post, macht er verdammt viel mit Glasfaser. Warum nicht einfach Kupfer 10G?
Gibt's das jetzt schon? Ich weiß nicht, was ist denn da die aktuelle Welt?
Ja, natürlich. Also 10G Kupfer ist ganz normal.
Ja.
Aber ist 10G Kupfer auch über dieses, was wir mal jetzt hier, was
Cat 7, Cat
6, Cat 6, Cat 6E?
Cat 7.
Cat 7 brauchst du dann.
Also,
oder geht's nicht?
Nee, 6E geht auch. 6E geht auch.
Aber warum willst du das über Kupfer machen?
Weil es da liegt, man.
Einfach,
weil es billiger ist pro Port. Halt,
ja,
ist es das? Und ist und es du kannst, billig? Und ist die meisten Ports können, ich meine, meistens sollten sie dann auch noch 2,5 und 5 können, sozusagen, wenn der Weg zu lang ist. Aber ich meine, bis 20 Meter geht 10G, glaube ich, ne? Bis 20 also, Meter.
Das ist der eine Punkt. Das ist der eine Punkt, ist irgendwie längenlimitiert.
Und ich habe halt Kupferkabel habe ich überall.
Ja, wenn du schon überall Kupferkabel hast, dann vielleicht. Aber die SFPs werden sehr viel. Also produzieren sehr viel mehr Wärme. Punkt 1. Ich glaube, sie sind nicht billiger. Punkt 2. Also das Kupfer-SFP kostet normalerweise ein bisschen mehr als das Glas-SFP.
Ja, aber ich will ja keinen SFP haben, sondern Direktports, die das schon können, die fertig gebaut sind. Muss kein SFP-Plus-Port sein, in dem ich dann ein Ding hier reinstecke, sondern einfach direkt so ein 24 Port Switch, der einfach auf allen Ports alles kann, hoffentlich. Also 1G, 2,5, 5 und 10.
Ja, aber wirst du dich finanziell ruinieren oder?
Nein, das will ich haben.
Ich dachte, du hast dir jetzt ein Haus gekauft. Ich glaube, du kannst dir nicht irgendwie, also, hä?
Na, deswegen habe ich jetzt überall ja Kabel gelegt und irgendwann kommt garantiert so ein Switch, den man sich dann auch leisten kann. Also ich meine, der kann ja auch ein paar hundert Euro kosten. Es sollte halt bloß nicht tausende Euro kosten.
Ja, 100 Euro sind.
Ja, gibt's ja noch nicht. Also gibt's irgendwelche mit 8 Ports oder so, genau, die man sich leisten kann. Aber welche mit 24 Ports habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht gesehen.
Ja.
Aber das ist auch nicht typische Consumer Hardware dann.
Nope. Ja, noch nicht. Aber warte mal noch 5 Jahre.
Nee, dann alles über 8 Ports ist keine Consumer mehr. Das ist das Thema.
Consumer benutzen halt Wi-Fi und Wi-Fi ist halt echt schnell. Also kannst halt mehr als ein G
aber
über Wi-Fi machen mit neuen Wi-Fi-Standards.
Wi-Fi müsste ich auch mehrere haben und das hat ja auch schon keiner zu Hause. Jedem, den ich erzähle, dass ich irgendwie 4 so Schüsseln rumhängen habe, die Wi-Fi machen, die gucken mich ja schon alle an wie ein Auto.
Wir gucken Autos.
Und jammern aber im nächsten Satz, dass ihr Wi-Fi nicht stabil ist zu Hause.
Ja, genau. Ja. Oder Arbeitskollegen, die ständig irgendwie abbrechende Videoverbindungen haben. Aber es ist irgendwie erstens nicht möglich, mal ein Kabel dahin zu legen und auch zweitens nicht möglich, mehr als einen WLAN-Access-Point aufzustellen.
Nope. Weil WLAN-Access-Point musst du ja dann auch irgendwie wieder mit Kabel meistens irgendwie verbinden. Ja. Sonst macht das irgendwie nicht so. Vielleicht so ein Repeater, aber voll. Das ist halt schon auch nicht so so das Wahre. Ja, aber also, keine Ahnung, wenn du so Point-to-Point, also ich sehe keinen Grund, warum du da nicht Glas haben willst. Also
ja, von einem Stock in einen anderen Stock schon, aber doch nicht in jeden Raum.
Doch. Und dann willst du da einen Switch?
Nee, willst du eben nicht. Du willst da eine Dose haben, wo du dich direkt dranstecken kannst, ja, und direkt 10G rauskommt.
Direkt Glas in den Computer.
Für deinen Laptop oder was?
Ja.
Ja. Hm. Ja, okay, weil alle Laptops natürlich nicht Glasanschlüsse haben.
Ja, die haben doch diesen Thunderport, oder? Das ist doch Blitz.
Mhm. Genau.
Ja, du brauchst ja eh so einen Dongle. Ob du jetzt so einen Dongle hast, wo du ein Kupferkabel reinschiebst, oder so einen Dongle hast, wo du ein Glas, also gut, Glas ist natürlich irgendwie so ein bisschen mit Biegeradius und so, ist dann auch schnell kaputt. Aber wenn du, also das, was hier im Blogpost, was er hier beschreibt, ist ja irgendwie, er hat halt irgendwie so Point-to-Point von irgendwie von A nach B, wo er dann halt irgendwie, das ist ja auch das, was du dir irgendwie aktuell so leisten kannst, sind diese von Mikrotik, diese 4 SFP Plus Ports plus ein Gigabit Kupfer Port, die irgendwie, ich glaube, so 120 Euro oder so, so um den Dreh rum kosten. Die kannst du dir halt leisten und dann kannst du halt irgendwie die SFP, und dann hast du SFP Ports, also SFP Plus Ports, und wenn du die zwei Dinger miteinander verbinden willst, sehe ich jetzt nicht ein, warum du das über Kupfer machen willst. Also außer du hast vielleicht schon Kupfer.
Wie gesagt, mir ging es auch um das im ganzen Haus zu verteilen. Also ja, von einem Gebäude ins andere oder von einem Stockwerk ins andere, okay. Aber drüber hinaus würde ich zurzeit immer noch Kupfer nehmen. Aber ja, gut, wenn jemand das anders machen will, soll er das so machen. Kommen wir dazu, dass das Internet kaputt ist oder weil irgendjemand kaputt war, weil irgend so ein kleiner Dienst im Internet ausgefallen ist.
Fastly.
Sorry.
Was sind das für Leute?
Ah, Fastly. Was sind das für Leute? Das ist eines der größten CDNs, was wir hier
weltweit?
Ja, was es so gibt. So neben, was kennt man noch? Akamai. Und was war das andere? Cloudflare. Ist halt eines dieser riesen
der großen drei.
Und genau, da passiert halt das Gleiche, wie wenn so ein AWS, so eine AWS-Region ausfällt oder so. Ganz viele Dinge funktionieren halt nicht mehr. Weil alle Leute halt irgendwie, ein CDN ist eigentlich schon ganz geil von deiner Webseite. Und wenn dann das CDN halt, wenn es halt irgendwie nur drei CDNs gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass du bei einem dieser drei bist. Und sie haben irgendwie eine Config deployed. Und das hat dann irgendwie, ja, das System zum Ausfallen.
War es der Prakti?
Ja. Weiß man nicht. Haben sie, glaube ich, nicht gesagt, wer es war. Spielt auch nicht so eine Rolle. Aber war halt ganz viele Seiten waren halt nicht mehr so gut erreichbar. Unter anderem zum Beispiel hier der Python-Pakete installieren, so über pip install, dieser Python-Package-Index. Der ist halt auch hinter dem Fastly-CDN. Und das halt, ja, ganz schön dumm. Kannst halt keine
Nix Packages waren auch hinter Fastly. Aber ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, aber vielleicht hat er einfach nur Glück.
War auch nicht, also sie waren ziemlich schnell. Es war, glaube ich, irgendwie, die Downtime war irgendwie, glaube ich, knapp 2 Stunden. Was schon irgendwie sehr, sehr schnell war. Genau, da habe ich hier noch einen Pick, und zwar das DevPy. Das ist ein PyPy-Server, den man sich selber hosten kann. Und
DevPy ist cool.
Den kann man benutzen, um seine Pakete zu rendern, beziehungsweise zu proxyen. Das heißt, wenn sowas, der offizielle Index down ist, spielt es eigentlich keine Rolle, weil man das halt vom eigenen internen Proxy bekommt, die Pakete. Und gerade so, wenn man ein CI-System baut oder so, sollte man sowas halt vielleicht davor bauen, weil
wenn man viel so Python-Dinge macht, auf jeden Fall sehr nice.
Erstens mal ist halt dann weniger Traffic, ist schneller, besser. Hör weiter und genau, wenn irgendwelche Probleme sind oder wenn bei PyPy aus Versehen mal alle Pakete gelöscht werden oder so, dann hast du halt trotzdem noch eine Kopie.
Mhm. Genau.
Was eine gute Sache ist.
Okay, was ist der Rest hier von mir? Irgendwie müssen wir das anders sortieren, weil ich mache mir irgendwie die Sachen weg. So, das hier vielleicht. Machen wir es beim nächsten Mal.
Was?
Das nächste ist Python.
Das nächste ist Python.
Das nächste ist Amazon beim Aussortieren von Neuware. Amazon
beim Aussortieren,
falsch, in der Zeile verrutscht. Da.
Genau. Was? Und danach kommt auch kein Python. Ich weiß nicht, wo du hingerutscht bist.
Ach so, war das dieses Amazon, das irgendwie wieder Produkte, wenn du sie returnst, einfach wegwirft?
Nee, Neuware.
Ja, und sie wurden dabei gefilmt.
Ja, also nicht nur, dass es quasi zurückgekommen ist, sondern wohl unter Umständen auch Neuware. Die von den Verkäufern, also das ist ja, Amazon ist ja nicht nur Amazon, sondern halt eigentlich ein riesiger Marketplace. Und wenn du dort Sachen bei Amazon hältst, also als Shop, dann kostet es halt ein gewisses Geld. Und je länger die da bleiben, desto teurer wird's. Und irgendwann sagst du, ah, das lohnt sich jetzt aber nicht, dass ich jetzt das nochmal einen Monat dort liegen lasse und es ist einfacher, das Amazon zu übergeben. Ja. Und was die dann damit machen, da kannst du dann die Augen zumachen. Genau. Und das Besondere ist, also es war eigentlich immer schon so, dass die Leute sich das gedacht haben, dass da Sachen gepresst werden und weg auf irgendwelche Landfills landen. Aber jetzt ist es so, es gibt ein Video aus dem UK, wo quasi gefilmt wird, wie das gemacht wird. Wie quasi Neuware zerstört wird. Und genau, was da halt quasi Tag für Tag auf irgendwelchen Müllhalden landet. Und das ist halt schon nicht schön mit anzugucken. Genau, das war relativ frische News. Also es war, glaube ich, schon, weiß nicht, von ein Jahr oder zwei kam das ja mal hoch in den News. Ah ja, Amazon macht hier diese Sachen, wenn du was zurückschickst, dass die das dann einfach zerschrotten, weil es einfacher ist und billiger. Dass sie doch gefälligst was spenden sollen oder eigentlich alles spenden sollen. Stellt sich heraus, der allergrößte Teil geht immer noch direkt in die Schrottpresse. Oder nicht, ja, oder Landfill oder irgendwas.
Das ist schon gar nicht mal so gut, ne?
Ja, hier ist es jetzt so, das ist bei einem der größten Lager in den UK sind es wöchentlich 130.000 Produkte, wovon die Hälfte etwa original verpackt ist. Und das ist eine ganze Menge, was man wegwirft, würde ich jetzt sagen. Ja, was denkt ihr?
Viel nee, Zeug.
Wir sind dafür, Dinge wegwerfen. Wir finden das gut.
Was? Mensch!
Nein, natürlich nicht. Ja. Das ist schon
krass, also einfach das Ausmaß, was das angenommen hat. Ich habe auch gedacht, so, es sind schon ein paar Sachen, die so ab und zu mal wegwerfen, weil das halt zurückkommt, dann kann man es nicht wieder benutzen und so. Aber das ist halt schon eine Menge, die halt nicht mehr so richtig gut vorzustellen ist. Es sind einfach LKWs von LKWs von LKWs, die einfach nur voll mit Neuware, getrashte Neuware ist. Das ist halt schon krass.
Mhm.
Ja. Und was ich dann halt immer ein Stück weit dreist finde, ist quasi, dass dann irgendwo gesagt wird, so, ja, man muss doch so aufpassen, dass man hier nichts wegwirft, was vielleicht noch gut ist und so. Aber dann gibt es quasi diese riesigen Firmen, die einfach das einen Scheiß interessiert, ja. Und diese soziale Verantwortung halt einfach drauf scheißen, aber die Leute halt anprangern,
ja,
dass man doch so viel wegwirft.
Ist, die Frage ist halt, sie machen das, weil das so gerade das Günstigste für sie ist. Auf der anderen Seite behaupten sie ja, dass sie hart daran arbeiten, das nicht mehr zu tun. Die Frage ist halt, inwiefern das nur Lippenbekenntnis ist oder tatsächlich was passiert, weil sie eben Angst vor dieser schlechten Presse tatsächlich haben, dass diese Berichte auch wirklich was bringen gerade.
Wäre schön, wenn es sich ändern würde, natürlich.
Ja.
Aber es ist halt blöd, dass es sich erst jetzt ändert, weil mal wieder was rausgekommen ist. Das ist doch Quatsch, oder?
Ja, genau. Und es ist schon verdammt viel in die Müllverbrennung gewandert, bis es so weit gekommen ist. Das
ja, klar.
Ja.
Das ist deprimierend.
Echt traurig.
Sad.
Ja. Böse große Firmen.
Böse große Firmen.
Ja.
Und was machen wir jetzt?
Genau. Nix, wenn wir Amazon kaufen.
Ist ganz einfach hier in der Schweiz. Es geht gar nicht so einfach hier bei Amazon überhaupt was zu kaufen, von dem her.
Echt?
Ja, also ich bestelle eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich habe nicht mal einen Amazon-Account. Also ich habe schon Leute bei Amazon Dinge für mich bestellen lassen, aber
Okay, du kriegst ein Bienchen, das ist schon super.
Aber was ist denn der Grund? Warum kannst du das so viel besser als wir?
Ja, weil es hier in der Schweiz halt irgendwie Amazon nicht der praktische Online-Shop ist, wo du einfach alles bestellen kannst, weil das super kompliziert ist und du nicht so klar ist, ob du dann irgendwie noch Zoll- und Einfuhrgebühren auf deinen Scheiß zahlst oder nicht. Und es halt einfach also so für Elektronik und für so Zeug halt irgendwie Alternativen gibt hier in der Schweiz. Alternativ-Online-Shops, wo du halt Zeug bestellen kannst. Und ob die jetzt besser sind, ob die auch Landfills haben, weiß man natürlich nicht so genau, aber
werden nicht so groß sein.
Sind halt nicht so groß, weil die verkaufen dann nur in der Schweiz.
Außerdem habt ihr ja genug große Schluchten bei euch.
Ja, und Berge. Die Berge, du weißt ja, wie die Berge entstehen, ne?
Das wurde da oben draufgelegt, dann habt ihr wieder höhere Berge.
Genau.
Das ist ja durch diese ganze Erosion und so, muss man ja auch schauen, dass man da auch die Höhe hält.
Okay. Genau. Ja, so dann ist das. Schließen wir das mal ab, weil das ist
traurig.
Zu ist traurig, ist deprimierend. Ja, müssen auf jeden Fall gucken, dass das in Zukunft besser wird, weil so geht's eigentlich nicht weiter, sonst wird das nichts mehr mit diesem Weltding.
Genau.
Kann so nicht weitergehen.
Was hier auch nichts wird, sind diese Cryptocurrencies, oder?
Nee.
Ich eher
weil kann man klauen, oder wie?
Kann man klauen. Pass auf, folgendes.
Das ist voll gut. Das ist der beste Scam ever.
Ich finde den Scam ziemlich gut. Also ich finde, du weißt, was sie da erwirtschaftet haben mit ihrem Scam ist fast verdient. Also ist natürlich immer noch kriminell und so. Aber folgendes. Stellt euch vor, ihr kauft irgendwo bei irgendeiner Firma, kauft ihr so ein Crypto-Wallet, um da euer Zaubergeld reinzulegen, ja. Ist dann quasi so ein USB-Stick und funktioniert alles ohne Probleme. Bekommt ihr nach einem halben Jahr, bekommt ihr einen neuen Wallet zugeschickt und da steht quasi drin, so ja, das ist hier das Replacement für deinen Wallet, weil du, was weiß ich nicht, neue Generation und doppelverschlüsselt und was weiß ich, irgendwas. Stellt sich heraus, dass dieser zweite geschickte Wallet nicht von der ursprünglichen Firma ist, wo du ihn gekauft hast, sondern von irgendwelchen Scammern, die dich quasi dazu bringen wollen, den Wallet, dein Zaubergeld in diesen neuen Wallet reinzulegen, damit sie es dann von dir klauen können.
Okay.
Oh, das ist schon ein krasser Move, ey. Und die Bilder, wenn man sich die anschaut, die sehen echt, echt gut aus. Also es ist richtig, richtig gut gemacht und voll viel Mühe gegeben und alles. Und ja, habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Also das ist ja quasi wie USB-Stick auf der Straße fallen lassen, nächste Generation.
Aber halt schon ein bisschen besser, weil es irgendwie original verpackt und sieht irgendwie professionell aus und ist nicht so shady wie so, ich habe einen USB-Stick, in der Parkinggarage gefunden oder so.
Und es geht halt echt um viel Geld auch. Das ist um viel
Geld. Noch schon.
Man könnte auch sagen, selbst schuld, wenn die Leute so viel Geld in Kryptos haben.
Aber es ist schon cool.
Das andere haben es auf der Bank liegen, manche haben es in Krypto. Also
ja, ich verstehe Leute, die sagen, so es ist cooler, das Geld so unter das Kopfkissen zu legen, also in so ein quasi Wallet, anstatt es irgendjemanden an die Hand zu geben, der damit dann irgendwas macht. Also das ist ja egal jetzt, ob jetzt quasi Banken super viel besser sind und total auf den Geld aufpassen und so. Aber so von der Idee her kann ich die kann ich Menschen verstehen, die sagen, ich finde es besser, das unter mein Kopfkissen zu legen. Genauso wie Leute halt auch gerne Bargeld unter ihr Kopfkissen legen. Und ich persönlich würde keiner von diesen ganzen Börsen, Kryptobörsen irgendein Geld anvertrauen, ja? Die sind alle super shady. Und dann lieber so ein Ding. Also, rein vom Gefühl her.
Ja. Aber eben gucken, dass keiner dran rumgelötet hat.
Das stimmt. Gucken, dass keiner dran rumgelötet hat.
Ja, das ist für den Normalsterblichen ist es gar nicht so einfach, würde ich mal jetzt mal behaupten.
Ja, deswegen
also, weil ist du machst das Ding ja, du brichst das Ding ja nicht auf und guckst da rein und selbst wenn du da reingucken könntest, wüsstest du nicht, ob das jetzt das Echte ist oder nicht. Mhm.
Deswegen also ist es halt auch so schwierig, jetzt einen neu zu kaufen, wenn man weiß, dass sowas passiert. Was könnte natürlich auch sein, dass der abgefangen wird, bevor er zu dir gekommen ist und dadurch, dass es da ja um relativ große Summen immer geht, lohnt sich das?
Hm. Ich meine, wenn man sich die Bilder anschaut, der Unterschied zwischen dem echten und dem Fake-Hardware, das, ich meine, ja, das sieht irgendwie anders aus, aber ja. Es sieht halt beides legit aus, also.
Ja, genau.
Also ich wäre da nicht in der Lage, das eine Ding anzuschauen. Wenn mir jetzt jemand diese zwei Dinge präsentieren würde und sagen würde, eins davon ist fake, welches? Würde ich die halt anschauen und sagen,
Sie sehen beide von gleich aus. They are the same picture.
Ja. Das ist halt...
Okay.
Genau. Ja, aber fand ich ganz cool
auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall cool.
Und das wäre ein Produkt, was vielleicht auch direkt in Abfall... ohne verkaufen. Da wäre es dann wieder okay. So.
Ja.
Vielleicht.
Da wäre es wieder okay. Wenn es denn von Amazon verkauft worden wäre, aber das kam ja quasi nachträglich.
Das halt, man kann nicht alles haben.
Ja, fair.
Aber was wir haben können, ist schnelleres C-Python. Und wir wissen ja hier alle, wir haben alle gerne Python. Wir finden alle Python ist. Alle lieben Python. Leute lieben Python. Python ist das Beste. Mhm. Oder so. Nee, Python ist schon gut.
Python ist sehr gut.
Und jetzt gibt's, Python ist ja immer so ein Argument gegen Python, so, ja, aber Python performt nicht. Was irgendwie halt in den meisten Fällen irgendwie ein bisschen Bullshit ist, weil die Leute halt gar nicht so ein Performance Requirement haben für ihre Software, also es ist halt egal, dass es nicht performt oder halt nicht wie C performt. Leute haben sich jetzt hingesetzt und gesagt, ja, wir können ja mal schauen und dieses C-Python schneller machen. Und zwar wollen sie bis zu 50% Performance Increase in irgendwie so 4 Phasen erreichen. Und da sind sie jetzt dran und es geht wohl vorwärts und sie finden da immer wieder mal Dinge, wo sie optimieren können. Und das heißt, die neuen Python-Versionen werden vermutlich eher schneller als langsamer. Und das schon. Das
ist eine coole Sache. Also speziell für diese ganzen so Machine Learning Zeugs, da ist ja eigentlich überall Python immer mit dabei. Und wenn das ein bisschen schneller geht, dann kostet es auf einmal weniger Ressourcen, die du da in echten Computern brauchst. Und
genau. Das ist schon cool. Wobei eben, ich meine, meistens bei diesem, das ganze Heavy Lifting ist ja dann trotzdem irgendwie irgendeine C-Library.
Ja, aber du hast halt trotzdem immer den kritischen Pfad.
Ja,
Den kriegst halt nicht weg, wenn Python da mit drin steckt.
Genau. Und das macht, also, schneller ist halt, schneller, höher, weiter ist immer besser. Also, ich glaube, es beschwert sich niemand, wenn sein Python-Programm gut, ne? Es gibt bestimmt diesen einen Use Case, wo man sagt so, ja, es ist aber irgendwie 5% schneller und jetzt haben wir ein Problem.
Ja, you're bricked by.
Ja. Gibt's ja diesen tollen XKCD dazu.
Genau.
Aber normalerweise schneller ist besser. Mhm. Und ich meine,
schneller ist gut. So, beim nächsten
Thema noch welche Sleeps irgendwo reinmachen.
Korrekt.
Beim nächsten Thema haben die 90er wieder angeklopft.
Ah, die 90er, sind sie schon wieder da.
Ja, gerade waren wir schon bei 91, jetzt sind wir so eher bei 95, 96. Wann kam GPRS raus? War auch noch so die Zeit der Crypto Wars, ne? Die Amis haben gesagt, hier mehr als 40 Bit gibt's nicht.
Andere Crypto Wars als jetzt.
Angelaut, ja. Jetzt sind es Cryptocurrency Wars und damals waren es irgendwie Crypto Wars, wo die Amis irgendwie gesagt haben, nee, böses Krypto in böse Länder. Böse Länder waren auch die Europäer. Genau. Und irgendwie hat sich da auch irgend so ein altes Verschlüsselungsding, wie heißt dieser, GEA1-Algorithmus, wurde da ausgedacht und der hat wohl eine Hintertür.
Anscheinend. Genau, und das Problem ist quasi, GPS ist eigentlich immer noch in allen Telefonen mit drin. Ja, also es ist nicht so, dass es dann auf einmal verschwindet, wenn man jetzt lang genug wartet. Also GPS ist auch noch in deinem, kann immer noch dein Computer, dein Taschencomputer, der benutzt es genauso wie quasi das neueste iPhone.
Ja, also. Genau. Sieht man immer, wenn man Edge hat und wir schimpfen ja, Edge ist kein Internet, ja, dann das ist
das Bits quasi da einzeln langfliegen und du kannst dir nicht mehr sicher sein, dass quasi diese, ja, das, was quasi dein Handy da überträgt, dass das confidential übertragen wird. Also normalerweise würde man davon ausgehen, GPS ist eher so wie ein, ja, wie per WLAN, aber es ist eher wie ein Open WLAN. Also so aber muss man sich das jetzt vorstellen.
Das ist aber schon lange, oder? Das ist doch schon lange auch gebrochen und irgendwie war da nicht was? Also ich habe irgendwie das Gefühl, das war sowieso immer schon, also jetzt schon ein paar Jahre, das ist eigentlich so, du kannst das aufbrechen, weil die Sicherheit halt eh einfach richtig schlecht drauf ist.
Was war denn das? Das war
noch was anderes. Auch ohne Backdoor und so.
War das nicht GSM?
Was, GSM? Keine Ahnung.
Irgendwas. Also GPS ist ja dieses Edge-Ding. Und ja. Ich glaube, bei Edge gab es bis jetzt
GPS, also kam jetzt zuerst und dann kam Edge. Edge ist schon die Weiterentwicklung von GPS.
Ja, aber es baut ja darauf irgendwie auf, oder?
Auch auf dem GSM-Standard. GSM war das Telefonie-Ding, da gingen irgendwie fast gar keine Daten drüber. Dann haben sie, also da ging fast nichts datenmäßig drüber. Dann kam GPS, da ging ein bisschen was und dann kam die Weiterentwicklung davon Edge.
Deswegen zucken wir auch immer so zusammen, wenn wir auf den Telefon ein E oben rechts sehen.
Ja, dann weißt du, das war's. Du hattest eine schöne Zeit. Das kann
hier
dauern.
Läuft nichts mehr mit Internet, ja.
Ja, genau. Also das stellt sich heraus, es sollten eigentlich 64-Bit Schlüssel für diesen Standard verwendet werden. Aber in Wirklichkeit sind es bieten sie nur die Sicherheit von 40-Bit-Schlüsseln. Und 40-Bit sind jetzt eine Größe, die schon, ja, also von den Amis zum Beispiel sich mal jemand wünschen kann und dann gegebenenfalls halt nachträglich auch entschlüsselt werden kann.
Ja, heutzutage ist es halt nicht genug.
Es steht ja jetzt in dieser Überschrift drüber, die Forscher sind sich sicher, dass es absichtlich passiert ist. Hast du den Artikel gelesen? Was ist da dran? Also unterstellen Sie das nur,
dann
sind
da Belege für. Ich habe nur genau das auch gelesen, dass irgendwelche Forscher gemeint haben, das war mit Absicht. Also das Problem ist quasi, dass das es sieht für diese Forscher so aus, dass es nicht anders sein kann, als dass diese Kryptografie so schlecht gemacht wurde.
Aber auf der anderen Seite eine Unfähigkeit ist halt schon, also man sieht halt schon echt viel, also wenn man so Code anschaut, Dinge, wo man sich denkt, so das kann doch nur böse Absicht sein, aber es ist halt meistens einfach Unfähigkeit.
Ja, also das,
das ist halt dieser Standard, wenn man den Artikel zumindest weiter gegen Ende, Mitte, Ende, also soll dieses GAE1 soll irgendwie rausgepatcht werden die nächsten Zeit. Also neuere Geräte sollen es dann wohl nicht mehr haben. Seit 2013 soll es eigentlich auch gar nicht mehr verwendet werden, ist aber immer noch verbaut, warum auch immer. Und die Nachfolgetechnik GAE2 lässt sich auch knacken, also ja. Aber ich habe auch nicht den ganzen Artikel gelesen. Ich hatte auch nur die ersten zwei Absätze, kamen vorbeigeflogen heute irgendwann mal beim Internetsurfen. Ich konnte aber mich auch nicht drauf konzentrieren und ja. Aber ist auf jeden Fall interessant, sich das mal durchzulesen, ob das jetzt wirklich mit Absicht eingebaut wurde oder nicht, können wir jetzt, glaube ich, gerade nicht bewerten.
Das, also ich glaube, das kannst du sowieso nie, also wie willst du, du brauchst, um das abschließend zu bewerten, brauchst du die Person, die das, die hinstellt und sagt, ich habe das mit Absicht da eingebaut, und selbst dann kann die Person halt noch dich einfach anlügen, das halt, also sonst nur vom Code, ja.
Ja. Also du bräuchtest quasi eine komplette Aufarbeitung, aber das ist ja auch zu spät.
Ja.
Aber dann macht's, also will ja auch dann keiner. Und dann werden auf einmal diese Sachen, diese Dokumente, die da vielleicht vorher lagen, werden dann gegebenenfalls dem Feuertod zum Opfer. Aber dafür ist einfach nicht wichtig genug auch. Also das ist jetzt auch ein bisschen problematisch.
Ja. Ich habe hier mal noch ein Paper gefunden von 2008, was irgendwie Dinge sagt, die irgendwie unsicher sind, aber ich habe es natürlich nicht auf die Schnelle ganz durchgelesen. Aber ich glaube, ja, GPRS war halt auch nie, war auch nie so wirklich secure, weil es halt auch auf diesem alten Zeug aufbaut und halt schon ein Improvement ist, aber jetzt auch nicht so ein Improvement, das mit genügend Ressourcen. Ja, ich glaube so.
Also 64-Bit ist halt auch zu wenig, egal. Ja, das ist ja auch noch.
Genau, ich glaube so auf State-Level Actor, also irgendwie so eine NSA oder so.
Die
hat vermutlich schon, ein paar Jahre kein Problem damit, das Zeug zu encrypten und da reinzuschauen. Weil es halt einfach kaputt ist.
Wer weiß, in UMTS waren auch Schwachstellen drin, schon auch im Design, von dem her weiß ich nicht, ob das wirklich besser war, das 3G, 4G weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich weiß, bei UMTS hatten wir damals, weil wir das ja schon im Studium hatten, da waren auch einige Probleme drin, wo man Kopf geschüttelt hat damals. 5G habe ich mich auch nicht mit auseinandergesetzt, wer weiß, was da für Hintertüren eingebaut sind. Und die können wir dann vielleicht auch erst in 20 Jahren wieder besprechen. Oder wenn sie jemand vorher findet, sozusagen. Gut. Oder eben nicht gut. Was wir aber trotzdem gut finden, ist Linus Torvalds, glaube ich.
Linus Torvalds.
Immer.
Ist our homie oder so.
Ja.
Ja, ja.
Der Leute auf der Mailingliste angeht, aber diesmal zu Recht.
Genau, ausnahmsweise mal zu Recht, und zwar nicht, weil Leute irgendwie komischen Code eincheckt und er dann komplett ausrastet, das war so ein bisschen so, ja, reiß dich zusammen, sondern Leute benutzen die Linux Kernel Mailing List, um irgendwie darüber zu diskutieren, ob man jetzt sich impfen lassen soll und ob es Corona überhaupt gibt oder nicht. Und wie bei allen komplizierten Problemen gibt es da gute Antworten. Und zwar
einen großen, ja, Fuck you von Linus Torvalds.
Fuck you. Geh dich impfen und sonst halt deine Fresse. Will niemand hören hier, dein Scheiß. Geh weg damit.
Sehr gut.
Und,
übrigens hat er gesagt, übrigens, du bist dumm. Und deine Meinung ist falsch.
Ich glaube, er hat nicht gesagt, dass er dumm ist.
Er hat gesagt, wenn du quasi der Meinung bist, dann kannst du nur dumm sein. Quasi. Oder, ja.
Hier. Please keep
die einzige Möglichkeit.
Yeah. Please keep your insane and technically incorrect anti-vaxxer comments to yourself. Und dann get vaccinated, stop believing in the anti-vaxxer lies. And if you insist on believing in the crazy conspiracy theories, at least shut the hell up on the Linux kernel Discussion Lists. Wo ich finde, hat er einen guten Punkt. Wenn ihr einen Blödsinn glaubt, dann könnt ihr das von mir aus machen, aber dann halt einfach die Fresse. Will ich nicht hören. Genau. Kannst du von mir aus glauben, aber dann halt die Fresse. Will niemand hören. Dein Scheiß.
Sehr schön, sehr schön.
Und das Schöne ist, damit ist deine Meinungsfreiheit auch nicht beeinträchtigt, weil du kannst das halt meinen, aber das muss dir halt niemand zuhören dabei. Kannst du sonst irgendwo tun.
Hier ist der Punkt, wo er gesagt hat, dass er dumm ist. Und zwar, maybe you do so unwittingly because of bad education. Maybe you do so because you've talked to experts or watched YouTube videos by charlatans that don't know what they are talking about. Das war quasi der Punkt.
Nice.
Also quasi, wenn du halt schlechte bad education hast, dann...
ja, ja. Genau. Und genau, er geht da auch noch ein bisschen in die Details.
Kann man sich dann nach.
Was ich eigentlich auch nett finde von ihm, dass er das überhaupt sich die Zeit nimmt, das argumentativ irgendwie darzulegen, warum das dumm ist. Weil es müsste er eigentlich nicht unbedingt machen. Er könnte auch einfach hingehen und sagen, ist halt dumm. Halt die Fresse.
Ja, ich glaube, er wollte schon dem entgehen, dass ihm wieder vorgeworfen wird, er würde einfach die Leute beschimpfen und fertig machen.
Ja, aber...
An dem Punkt hätte ihm wahrscheinlich viele beigepflichtet, aber ja. So ist eindeutiger,
das,
oder?
Das halt, genau. Das Ding ist halt auch so, Leute auf eine Kernel-Mailing-Liste dafür anzugehen, dass halt irgendwie Code submitten, der irgendwie nicht so ist, wie du dir das vorstellst, ist halt so schwierig, weil das halt irgendwie, das ist genau dafür da, oder? Du submittest da Dinge und Leute sagen dir halt so, damit wir das contributen können, müsste es halt irgendwie anders aussehen, whatever. Leute dafür anzugehen, dass er auf deiner Kernel-Mailing-Liste, die halt irgendwie für Code und für solche Diskussionen ist, über irgendeinen anderen Quatsch sprechen möchten,
Also wenn du auf den Verteiler schaust, da waren quasi nicht nur die Linux-Kernel, sondern quasi alle Submailing-Listen und alles Mögliche drin noch. Das ist schon ein großer Verteiler.
Genau. Das hat da halt auch irgendwie einfach nicht so viel zu tun, weil es hat halt genau gar nichts mit dem Linux-Kernel zu tun. Außer, dass natürlich Linux irgendwie von der Big Pharma verwendet wird und wir wissen alle, die Big Pharma produziert Impfstoffe und Impfstoffe sind
gut.
Gut, genau.
Ach so. Ich weiß nicht.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, was du erwartet hast.
Doch, auch gut.
Ja.
Stellt sich heraus, vielleicht werden quasi aus diesen Impfstoffen, die jetzt für Covid-19 erstellt wurden, basierend auf diesem mRNA neue Hochtechnologie, kommt vielleicht noch mehr raus, als man sich jetzt vielleicht gehofft hatte.
Na, eigentlich ist es andersrum. Ne? Also eigentlich hat BioNTech ein Krebsmedikament entwickeln wollen und ups, dann kam Corona und sie haben ganz schnell mit dieser neuen Technologie, die sie für gegen Krebs entwickelt haben, jetzt schnell was gegen Corona, in Anführungsstrichen, schnell was gegen Corona gemacht. Also eigentlich
aber ist hat, genau, war das mit Moderna genauso? Kann ich mir nicht vorstellen.
Moderna kann ich nicht sagen, aber BioNTech ist eine Firma, die ein Krebsmedikament entwickelt auf mRNA-Technologie und waren da, weiß ich nicht, wie weit sie waren, ich habe diesen Artikel jetzt nicht gelesen, und dann kam Corona und dann haben sie diese neue Technologie mRNA genommen und ein Corona-Mittel entwickelt. Aber ändert nichts daran, dass die Firma ursprünglich und immer noch ein Krebsmedikament entwickeln will.
Mhm.
Also dieses Corona-Ding war nur ein Nebenprodukt.
Ja, hatte dann Priorität anscheinend.
Genau, aber hat ja jetzt genau. Die Forschung ja in diesem Bereich und all diese klinischen Studien, die sie ja dann relativ schnell machen konnten für das Covid-Zeug, da konnten sie ja natürlich vermutlich auch wieder Erkenntnisse für ihren anderen Impfstoff rausziehen. Nehme ich mal an, das wird es auch beschleunigt haben, dass sie halt tatsächlich einen mRNA-Impfstoff auf den Markt gebracht haben. Was ja auch immer ein Problem ist das ganze, also was heißt Problem? Es ist halt irgendwie ein stark regulierter Markt und das ganze Zulassungszeug ist natürlich jetzt durch, weil, ja.
Das also für diese neue Technologie.
Ja, genau. Also durch das, dass jetzt schon mal ein mRNA-Impfstoff zugelassen wird, ist es jetzt halt einfacher, einen weiteren Impfstoff auf den Markt zu bringen und zu sagen, das ist auch mRNA, das funktioniert gleich. Hier haben wir diesen anderen Impfstoff, wo es klinische Studien gibt, irgendwie, die halt zeigen, wie dieses mRNA funktioniert und so. Das ist natürlich ein Vorteil. Das hilft natürlich schon.
Ja, das, also Krebs finde ich so in der Schlagzeile immer ein bisschen schwierig, weil es so viele Krebsarten gibt. Um welchen geht's? Hat jemand den Artikel gelesen? Krebs ist so generisch.
Steht, glaube ich, eben nicht so genau. Also
da steht Hautkrebs in der Überschrift, aber mehr kann ich.
Den Artikel nicht gelesen. Kombination, bla bla, die in bestimmten Krebsarten gehäuft vorkommen. Okay, das war jetzt super.
Eben,
das
ist nicht so super.
Dadurch möglichst spezifisch stark angeboren, erlernte Immunantwort gegen Krebszellen auslösen.
Hören Sie heute wieder zu, wie wir schnell Internetartikel recherchieren.
Recherchieren. Also, im Artikel steht es nicht direkt.
Ja, also
in der FR, Frankfurter Rundschau. Das ist natürlich eine tolle Primärquelle, die ich wieder rausgesucht habe. Das
ist natürlich auch keine Primärquelle, also irgendwie die...
Nee, Sekundärquelle oder Tertiärquelle. Keine Ahnung, wo das herkommt.
Ja, also die eine Studie ist irgendwie Hautkrebs, aber mit Studie meine ich, glaube ich, einen Patienten. Also so eine Single-Dingsy, aber...
Ja, also ich finde es auf jeden Fall doch ein Stück weit uplifting, dass quasi das wenigstens weitergeht, während quasi immer noch alles to shit geht, ja. Das vorbei ist nämlich noch nicht. Korrekt. Also während wir jetzt gerade reden, ist noch nicht vorbei.
Korrekt. Leider nein.
Delta kommt noch, also das wird... Gucken wir mal, wie das im Herbst wird.
Ja. Ich habe noch was Kontroverses rausgesucht.
Ja, ich musste gleich die Überschrift leider korrigieren, weil das konnte ich so nicht stehen lassen.
Kannst du nicht meine Überschriften korrigieren?
Ich kann nicht deine Überschrift so stehen lassen, das geht leider nicht.
Okay, dann Ingo, dann mach du doch die Zusammenfassung.
Nee, ich habe diesen Artikel nicht gelesen, ich kann bloß diese besser. Aussage kann ich so leider nicht stehen lassen. Sag erstmal, worum es geht.
Okay, es geht um Glyphosat, unser Lieblingsthema, Ingos Lieblingsthema.
Hä? Ist mein Lieblingsthema, aber...
Doch?
Nein. Also es ist, das Zeug ist scheiße und das gehört nicht auf die Straße, Punkt.
Warum hast du eigentlich so viele Themen rausgesucht, die absolut nichts mit Computern zu tun haben, wir haben doch mal festgelegt, dass wir keine Ahnung von Computer haben, oder?
Ja.
Und noch weniger Ahnung von allem rundherum. Siehe Thoriumreaktoren, Glyphosat, keine Ahnung was.
Krebszellen.
Ach so, oh ja, damit man jetzt ganz klar sieht, welche Farbe meine ist, muss ich hier mal kurz die Farbe ändern. Nicht, dass ihr denkt, ich habe das den Scheiß rausgesucht. Ich habe keine Ahnung davon. So.
Ja, aber erzähl mal. Glyphosat. Was ist Glyphosat also, überhaupt? Was ist Glyphosat überhaupt?
Also es gibt ja quasi diesen das Thema Glyphosatausstieg in Deutschland und so weiter und so fort.
Mhm. Aber was ist es?
Genau, Glyphosat ist ja dieses es ist ein chemischer Stoff gegen Unkraut und Ingo noch bestimmt noch gegen ganz viele andere. Ein Herbizid ist es.
Ja. Genau. Und das Unkraut bekannteste Produkt davon ist Roundup Ready. Roundup Ready ist von, wie heißt die Firma, die zum Monsanto, ne? Die gehört jetzt zu Bayer. Ja. Also ist quasi ist es ein deutsches Produkt.
Tolles deutsches Exportprodukt, genauso wie das G36.
Ja, ja. Keine Ahnung, was Bayer da geritten hat, Monsanto zu kaufen. Also
ist auch echt ein super dummer Move.
Bescheuert kann man eigentlich sein, aber okay, das Börsentipps wollten wir jetzt ja auch nicht geben. Jedenfalls, Monsanto ist eine ganz, ganz böse Firma und die haben ein ganz, ganz böses Produkt entwickelt, dieses Glyphosat. Also es ist echt eine ganz böse Firma. Guckt euch das mal an, was die machen. Und deswegen muss Glyphosat leider krebserregend sein. Ich finde, da ist es einfach... Es geht einfach nicht alles. Also es ist echt eine ganz üble Firma, die ganz miese Methoden hat.
Und deswegen muss das Zeug krebserregend sein.
Ja, deswegen ist Glyphosat definitiv krebserregend, weil, sorry, das Zeug ist scheiße.
Also vielleicht, was noch zu den üblen Methoden ist, die basteln halt auch an Saatgut, was keimt und dann Früchte auf dem Feld trägt, die wiederum nicht als Saatgut verwendbar sind, damit die Bauern gezwungen sind, jedes Jahr bei ihnen Saatgut zu kaufen. Das ist das mit dem genveränderten Saatgut.
Das mussten sie aber auch zurücknehmen, oder? Da hatten die ja Probleme mit.
Das ist branchenüblich. Also die Bauern werden an die Saatgutverkäufer gebunden. Die kriegen Knebelverträge, die dürfen vor allem auch nichts anderes säen. Die dürfen von dem, was sie ernten, auch nichts zurückbehalten. Also es sind ganz üble Geschäftspraktiken, die da in der Branche unterwegs sind. Also und Monsanto ist einer davon, da ist aber in der Branche insgesamt so einiges im Argen.
Ist ja ein Unkrautvernichtungsmittel und damit eben nicht alles vernichtet wird, also eigentlich theoretisch vernichtet es erstmal alles, haben sie natürlich Sachen entwickelt, die eben dagegen resistent sind sozusagen. Also da gibt's dann diesen Mohn 500, schieß mich tot, diesen Mais oder so, Mais ist es glaube ich, ne? Der halt eben Glyphosat resistent ist, der ist halt genverändert, damit er eben nicht abstirbt, wenn man da über die Felder fliegt mit dem Zeug. Und ja, das ist halt gentechnisch verändertes Ding und zusätzlich haben sie dann halt so Praktiken wie, naja, ich meine, wenn dein Feld neben so einem Feld ist, was mit Glyphosat, Mais voll ist, machen sie dir dein Feld auch noch kaputt und wenn du da dann irgendwie noch drei Pflanzen stehen hast, verklagen sie dich noch auf Patentverletzung, weil ich meine, ja, du hast halt auf deinem Feld illegal Genmais angebaut, was copyrighted ist bei Monsanto. Obwohl du da, das ist meine Landwirtschaft, ne? Du kannst jetzt nicht irgendwie eine gerade Linie und da auf der einen Seite wie auf der anderen Seite wächst da nichts davon. Das ist irgendwie hirnrissig. Also alle solche Methoden hat Monsanto angewendet. Gibt's auch aus den 80ern, 90ern schon ganze Dokumentation dazu, was diese komische Firma alles tut. Und von dem her, wie gesagt, konnte ich einfach nicht drehen lassen, dass irgendein Wissenschaftler jetzt vielleicht herausgefunden hat, dass Glyphosat doch nicht so krebserregend ist. Ich weiß, keine Ahnung, wer diese Studie gekauft hat. Vielleicht hat sie Bayer groß finanziert.
Gut, das ist klar, oder? Vorher war es halt ein US-Konzern, den man irgendwie problemlos sagen kann, ja, Moment mal, geht nicht. Jetzt gehört es halt einer deutschen Firma und dann
Es gibt wohl, also es ist nicht ein amerikanischer Wissenschaftler hat herausgefunden, ein deutscher Wissenschaftler hat herausgefunden, sondern es ist wohl ein 11.000 Seiten starker Berichtsentwurf von 4 nationalen Fachbehörden. Hm. Also es ist schon etwas größer, würde ich es jetzt nennen.
Vier Länder Jahren, wurden geschmiert, ja, von Bayer/Monsanto.
Also vor fünf Jahren.
Nicht Wissenschaftler, sondern 4 Firmen.
Genau, also vor 5 Jahren gab es ja quasi die diese Entscheidung, ob jetzt Glyphosat weiter in der EU verwendet werden darf, die haben das bestätigt, weil es zu dem Zeitpunkt quasi so war, dass es anscheinend nicht krebserregend ist und deswegen haben sie quasi die Erweiterung gemacht, aber nicht für 15, sondern nur für 5 Jahre. Die laufen jetzt aus. Deswegen gibt es diesen quasi diesen Bericht, der eigentlich nochmal, ja, also quasi die. Also du stirbst nicht instant an Krebs, wenn du
ja, super.
Toll. Davon isst.
Ja. Ja, genau.
Aber du hast natürlich diese anderen Probleme, die ich natürlich nicht abstreiten werde. Genau. Ich weiß gar nicht, wie das auf mich gekommen ist. Ich glaube, Google hat gemeint, das ist jetzt die News, die ich brauche,
du musst dich jetzt
zu verteilen, damit ich jetzt der Glyphosat-Lobby endlich teilhaben kann und meine Cash-Money
greifen kann. Welchen verschwörungstheoretischen Gruppen bist du eigentlich, dass du solche Vorschläge
Agrar kriegst? Heute ist meine verschwörungstheoretische Gruppe. Ja, also das ist, ich wollte das nochmal, ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ich wollte eigentlich nur den Ingo hören. Wollte ich nur den Ingo fassen hören. Du
wolltest mich nur trollen, ist okay. Ja, also ja, Glyphosat ist scheiße, Glyphosat ist krebserregend, da brauche ich auch gar keine Studien weiterlesen.
Fakten und evidenzbasierte Urteilsbildung hier. Heute live.
Genau. Nee, das ist alles scheiße, das muss scheiße sein, weil das meine Meinung ist.
Ja, genau. Gut, Dreckszeug. Genau.
So passieren solche Verschwörungstheorien.
Genau.
Passend dazu haben wir ja hier Abkürzungen für 300.
Genau, also das ist quasi in diesem Artikel hochgekommen. Ich habe gedacht, okay, na gut, jetzt wo ich diese tolle Abkürzung habe, muss ich auch den Artikel picken. Ja? Und zwar Pfsch-an.
Und das Was ist heißt der, das ausgeschrieben? Also Pflanzenschutz.
Pflanzenschutz Anweisungsverordnung.
Ich fand's einfach toll, dachte ich.
Verordnung. Ist eine Verordnung. Ist kein Verbot. Also es hat nichts mit Glyphosat zu tun. Es ist eine Verordnung,
aber es ist
ein
die Gesetz. Verordnung über Anwendungsverbote. Deswegen hatte ich da Verbot drauf gemacht. Ja,
das ist genau ab
eine
wann
Verordnung
das
Verordnung über Verbote. Ja.
Genau, aber das ist, hat nicht mehr in die Abkürzung gepasst. Deswegen. Und ich fand das so toll, weil man es halt einfach auch überhaupt gar nicht aussprechen kann. Es ist quasi, es fehlt einfach alles in diesen, in dieser Abkürzung. Und das ist vielleicht toll. Das war's. Jetzt haben wir nur noch normale.
Das war noch Themen. Das Beste an der ganzen News. Der Rest.
Das war die Portion Politik für heute, ohne dass ich irgendwas mitgebracht habe. Deswegen sage ich jetzt mal was über GitHub und Docker-Images.
Mach endlich wieder zu Themen.
Zurück
in die Thema. Computern.
Docker habe ich auch schon gehört. Das war doch dieses Kubernetes für Arme, oder?
ja, so ähnlich, genau.
Ist doch Docker Compose, oder? Hat auch so YAML.
Also vor einem Jahr hat GitHub angekündigt, dass sie ihre Packages erweitern wollen. Und Teil davon war halt, dass sie da mit der Container Registry ein bisschen weiter die Sache aufbohren möchten. Und das haben sie jetzt vorgestellt, dass das für alle möglich wird. Zunächst kostenlos, das wird später in die Paid Packages wohl integriert. Und das ermöglicht dann Projekten oder insgesamt im Kontext von einem GitHub-Projekt eben Docker-Images bereitzustellen. Und das Gute ist, dass die Zugriffsrechte auf diese Container Registry unabhängig von den Zugriffsrechten aufs Repository läuft. Also man kann auch ein öffentliches Repository haben und die Container nur intern nutzen und umgekehrt.
Nice.
Okay, cool.
Also GitLab macht das ja schon länger. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie lange, aber bei GitLab benutze ich das tatsächlich schon einige Monate. Und geben tut's das, glaube ich, schon, keine Ahnung, ja, zwei.
Ja.
Who knows?
Und für die Leute, die bisher die Docker-Container in der Docker-Registry bei GitHub benutzen, das wird automatisch migriert. Also man muss jetzt nicht nervös werden, dass man da aktiv werden muss, sondern sie migrieren das automatisch und ziehen das um in den nächsten Wochen wohl.
Und ja, das ist schon, was man haben will, weil man hat ja das CI/CD bei GitLab halt mit diesem GitLab CI/CD, bei GitHub mit diesem Actions, dann baust du dir da halt so ein Container-Image in deine CI/CD und dann willst du das halt irgendwo hin publishen. Und fertig. Interessant wird halt noch, was hier das Pricing ist. Das halt offensichtlich ja noch unklar, was das kosten wird. Aktuell ja kostenlos, aber steht hier, kommenden Monaten soll sich das ändern. Und soll halt ein bisschen was kosten. Und die Frage ist halt, für ein Open-Source-Projekt ist halt doof, wenn das was kostet meistens. Das hat meistens nicht so. Aber auf der anderen Seite verstehe ich natürlich schon auch, die wollen natürlich auch irgendwie Geld mitverdienen. Aber wäre natürlich cool, wenn sie irgendwie, sagen wir eben für so Open Source, wenn du sagst, alle können das Image pullen oder so, dass es dann irgendwie free ist. Und wenn du halt irgendwie so ein bisschen Enterprise-y Use Case hast mit irgendwie, ich möchte nur gewisse User dürfen das pullen, dass du dann halt auch ein bisschen Geld abdrücken musst. Das wäre schon.
Oder man muss sich halt seine eigene Docker Registry hinstellen.
Genau, aber es halt will, also du bist halt irgendwie ein Open Source Projekt, dann deine Priorität auch, liegt jetzt nicht
da
darauf irgendwie
auf Docker Hub packen. Wenn es auch bei GitHub nicht geht, dann packst du auf Docker Hub, da geht's doch. Also solange es aktiv benutzt wird natürlich immer noch, ne, weil sonst hauen sie es dir weg. Docker Hub hat da ja auch so ein paar Sachen angezogen und wenn beides nicht geht, wird sich schon irgendein Anbieter finden, der was anderes macht. Ja. Gucken wir mal. Also, und ansonsten, je nachdem, wenn das Open Source Projekt sich über Spenden finanziert, dann kannst du auch ein bisschen Geld in die Verwaltung wieder reinstecken.
Ist halt einfacher, wenn es free ist. Für viele Dinge.
Das ist immer so, aber ja.
Naja.
Wie gesagt,
ich meine,
eine Docker Registry selber aufsetzen ist ja heutzutage auch kein Problem mehr.
Das ist natürlich so, aber du willst ja, dann musst du halt auch maintain und brauchst einen Server und blablabla. Ist halt.
Ja, aber ich meine, wenn du irgendwas mit Software machst heutzutage, brauchst du Rechner und Server und klar, du kannst es irgendwie auf dem ganzen Planeten verteilen. aber irgendwo muss dein Zeug halt sein. Da kannst du dich entweder selber drum kümmern oder du musst dich halt drum kümmern, dass es überall verfügbar ist.
Genau.
Also ganz, ganz ohne Rechner und Server und alles ist es mit so einem Softwareprojekt echt schwierig einfach.
Aber es ist schon besser, wenn sich jemand drum kümmert, der irgendwie Ahnung von hat und Ressourcen hat, sich darum zu kümmern, als dass du als kleines Open-Source-Projekt, was irgendwie, keine Ahnung, irgend so eine kleine Hosting-Software, keine Ahnung, was baut, irgendwie ein Docker-Image-Hub, irgendwas.
Noch nebenbei administrierst und dann zu deiner eigentlichen Tätigkeit nicht mehr kommst, ja.
Genau, das ist halt irgendwie nicht, ja.
Gut, dann Debian Bullseye. Ist der Freeze, war der Full Freeze.
Full Freeze war, genau.
Ja.
Kommt bald.
Kommt bald, schön, sehr schön.
Finden wir gut, weil wir unsere Debian seit Jesse nicht mehr geupdatet haben.
Ja, scheiße, ich habe immer noch zwei, glaube ich.
Ja.
Geh weg.
Ja, ich sag's dir, aber ich meine auch mich.
Ja, also ich glaube, ich habe noch zwei Jesse-Server.
Ja, ich habe auch noch, ich glaube noch eins. Was ich mich unbedingt mal drum kümmern.
Einer wäre ja okay fast noch, aber es ist mehr als einer, definitiv mehr als einer.
Ja, nee, bei mir ist irgendwie eins, aber das hat irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, muss ich mal
bei Gelegenheit. Aber ich freue mich trotzdem auf Bullseye.
Genau, das wäre dann vielleicht auch wieder mal so ein Grund, also das ist zumindest bei mir dann so, wenn neues Debian kommt, dann ist vielleicht der Grund so, dann vom Jesse direkt auf Bullseye zu gehen. Dann lohnt sich wenigstens. Dann hat man nachher wieder lange Ruhe.
Dann lohnt sich die Nachtschicht.
Genau.
Geht das so man zwei Schritte machen?
Ja, meistens macht man zwei
Gründliches
Schritte.
Gründliches Backup. Neu installieren.
Ja.
Daten aus dem Backup einspielen.
Du willst ja irgendwie so
Ansible laufen lassen.
Ja, du willst so ein GitOps Provisioning-Script-Dingsy haben. Also du willst das
irgendwie
neu.
Wobei auch die Sachen muss man erst dann anpassen.
Ja.
Dann aber heißt Paket da anders oder haben Abhängigkeiten oder Paket gibt's nicht mehr, musst du selber bauen. Alles, kann alles
vorkommen. So viele Probleme.
Aber ich habe auch so ein paar Projekte, wo ich sage, die muss ich jetzt mal in Ansible einfach wieder gerade ziehen und könnte dann auch den Server einfach mal neu hochziehen, aber das
und dann,
ja, dieses Zeitproblem.
Wenn Bullseye halt fertig ist, kann man auch gleich Bullseye hernehmen und dann bist
und
du
dann
halt auf
ZFS Bullseye drauf tun.
Ja. Mit ZFS.
Oder so. Ich weiß zwar nicht warum, aber es gibt Leute, die tun das.
Weil es geil ist.
Ja, was kann ZFS jetzt Neues? Was ist so toll?
Was ZFS jetzt Neues kann? Es steht in der Pipeline RAID Z Expansions. Und zwar war eigentlich immer eins von den großen Mankos von RAID Z, dass du nicht einfach eine Platte dazu tun kannst und dann mehr Platz hast.
Echt? Ja. Das, was ButterFS und alle anderen können, kann ZFS nicht.
Das Problem,
das ist
ja,
süß.
Genau. Ja, aber das Problem, also es macht schon Sinn, warum sie das nicht können, weil im Enterprise-Use-Case machst du das nicht. Du gehst da nicht hin und...
Natürlich.
Nein.
Das ist das, was ich jeden Tag mache.
Nein, im Enterprise-Use-Case machst du einfach ein neues RAID-Set. Nicht in deinem Popel
stimmt, in meinem 1,6 Petabyte Cluster mache ich das nicht, dann nehme ich natürlich nicht einmal eine Festplatte hinzu.
Gehst du dann machst du eine Platte zusätzlich.
Ob ich eine Platte oder einen Server oder fünf Server dazustelle und sie in den Cluster reinnehme, ist doch völlig wurscht.
Ja, aber die Frage ist, wie häufig gehst du hin und fügst eine einzige Festplatte zu deinem Petabyte großen Cluster hinzu. Wie häufig passiert
das? Oh, die eine Amazon-Platte kann man. Komm, lass die irgendwo reinstecken.
Ja.
Ist doch völlig, völlig wurscht, ob das eine Platte oder ein Server ist.
Nee, das ist
nein, der Punkt
nicht wurscht.
Ist ja,
doch,
der Punkt ist ja, was du
ein
bei...
Ein Server besteht aus mehreren Festplatten.
Ja, korrekt. Und das kannst
auch
du mit ZFS ja machen. Was du machst, was du halt nicht konntest, was im Home-Use-Case halt super praktisch ist, du hast dein NAS mit irgendwie drei Platten, aber vier Slots. Und dann kaufst du dir halt irgendwann die vierte Platte und du willst die vierte Platte einfach reinstecken und sagen, expand my RAID-Set.
Genau. Also das, was im ButterFS
genau.
kein Problem ist.
Mach mal ein RAID-Set größer. Was du im Enterprise-Umfeld machst, ist einfach so, ja, ich habe hier einen neuen Server mit irgendwie x neue Platten. Du steckst nicht eine Platte hinzu, sondern du steckst halt im Faktor, wie groß deine RAID-Sets halt sind. Das heißt irgendwie 3 oder 4 Platten aufs Mal dazu. Und das kannst du mit ZFS auch. Aber das ist ja halt in deinem Home-Use-Case, wo du von 3 auf 4 Platten gehst, ist das halt irgendwie, hättest du halt immer hingehen müssen und sagen müssen, ja, ich gehe jetzt halt von 3 Platten, das nächstgrößere sind halt 6 Platten. Und das im Home-Use-Case ist natürlich nicht das, was du machst. Aber im Enterprise-Umfeld ist es halt absolut kein Problem, da einfach 3 Platten zusätzlich reinzustecken, statt eine.
Oder 3 neue Computer zusätzlich.
Genau, oder 3 neue Computer, weil du halt nicht
ja, okay,
auf diesem
ZFS ist scheiße, gut, können wir weitermachen. Nee.
Das ist leider nicht recht.
Wenn ich nicht mal eine Festplatte dazustecken kann, ist es einfach scheiße.
Ja, aber du machst es nicht.
Doch, ich mach's es.
Passiert nicht.
Ingo macht es. Okay, jetzt ist nicht das Richtige für Ingo.
Ja, ja, okay.
Ingo ist noch auf Krawall gebürstet und sagt Glyphosat. Das ist ein bisschen problematisch jetzt.
Das ist alles deine Schuld.
Worth it.
Ja. Nee, kann's
also,
jetzt.
Ja,
genau, aber es kann's ja jetzt. Also.
Ja, endlich. Endlich kann es Sachen, die ButterFS auch schon lange kann.
Ja, gut, aber ButterFS wunderbar. Kann auch ganz viele andere Sachen, zum Beispiel
ja, zum
crashen.
Beispiel Raid 5 oder Raid 6. Was übrigens
oh ja,
ja,
kann's nicht.
Im Home-NAS-Umfeld auch super praktisch wäre, weil niemand will ein RAID 10 in seinem
Stimmt.
privaten NAS haben. Das ist halt schon, das ist vielleicht schon das geilere Feature, als irgendwie eine Platte dazustecken.
Nee, ich finde Platte dazustecken, einfach sagen, nimm, ist schon...
Sehr viel
schon,
wichtiger als RAID 5.
Ja.
Sehr
viel wichtiger. Ja.
Das eine braucht halt ein bisschen Planung und du musst halt irgendwie eine Platte erweitern, ist halt mühsam, weil du halt irgendwie so Daten hin und her schaufeln musst, aber du kannst es halt machen.
Aber sagst du einfach hier ButterFS nimm und mach und dann ist fertig. Das ist kein Problem.
Und dann passiert nichts. Das
doch,
ich glaube Raid 5 und Raid 6 sind immer noch in diesem super unstable Beta Modus,
ja, ich glaube
schon. Benutzen kannst.
Oder Snapshots schicken. Keine Ahnung, wer will Snapshots und wer will die dann irgendwie von A nach B transportieren? Oder ganz toll ButterFS Snapshots, ne? Wenn wir schon dabei sind. Wenn der Snapshot nicht fertig ist, das ButterFS ist einfach egal. Dann hast du einfach so eine Fallstruktur, die so halb da ist und halb nicht, weil dein Snapshot gestorben ist zwischendurch. Wer will das?
Keine Ahnung,
Ingo,
ich nicht, aber...
Ingo, erzähl mir, erzähl
das ist jemand
mir.
Getriggert.
Ah.
Ich hab auch das Gefühl.
Jesus Christ.
Nee, Red, ZFS ist schon geiler. Da kann man nichts sagen. Ja. ButterFS war einfach immer scheiße und ist nicht besser geworden bis jetzt.
Also es
wird immer besser, aber ich, wie gesagt, ich kein ZFS bräuchte nicht. Ich benutze gleich ZEF, gleich was richtig
ist. Ja, das ist okay, aber ButterFS ist nicht die Lösung.
Ja, doch, für mein ein Festplattensystem ist ButterFS voll.
Wie ein Festplatten? Ich dachte, du hast Festplatten dazugesteckt.
Ja,
nee, noch nicht,
eine
aber wenn er ja.
Doch, aber du kannst zweite dazustecken, funktioniert und eine dritte auch, funktioniert auch.
Ja, also. Nee, alles gut, ich komme schon spät. Ach, fang in 20 Uhr.
Ja, ich glaube, ich erzähle euch
Markus,
einfach mal eine Geschichte.
Markus, du machst auch mal Linux jetzt endlich.
Ja. Also hier, Ctrl-J, du musst hier Ctrl-J drücken.
Genau,
auf.
Linux.
Perfekt, danke dafür, das hätte
Ctrl-J
ich verpasst.
Ctrl-J-Themen und dann erzählt uns Markus, wie er sein Linux installiert hat, mit oder ohne.
Linux zurück auf dem Desktop. Ich habe ja gedacht, ich kann hier eigentlich nicht guten Gewissens immer über Linux reden im Podcast und nicht von Linux senden. Also habe ich mir ein bisschen Hardware zusammengesucht, betagte Hardware. Und da mal ein Chaos Linux drauf installiert. Chaos ist
hast
eine
du der ZFS?
Nein.
Yikes.
Chaos ist eine Distribution, die auf Arch Linux basiert. Und da bin ich gerade eben auch schon dann in den ersten Punkt reingelaufen. Chaos selbst pflegt auch ein Paketrepository und das ist nicht allzu umfangreich, so dass ich jetzt auf der Box noch keinen IRSI, also der IRSSI IRC Client, den konnte ich noch nicht installieren. Und ja, ansonsten sieht es ganz schick aus, war gut zu installieren und vor allem hier das Audiozeug, ne? Das lief auf Anhieb. Ich habe heute Mittag mit Ingo einen Testcall gemacht und der ging erst nicht und es lag nicht an mir.
Nee, es lag an mir.
Ah, witzig. Okay, nice.
Ja, und jetzt zeichnen das hier fröhlich auf, und wenn nachher die Folge dann irgendwann morgen oder so erfolgreich veröffentlicht ist, dann hat's auch funktioniert. Wenn es da Probleme gibt, lag's vermutlich an mir. Mal schauen.
Also bis jetzt hat funktioniert, ne? Studio Link, ja. Also ich meine, warum soll das bei dir nicht funktionieren? Wir benutzen ja hier auch alle Studio Link auf Linux.
Ja, ich hatte mich auf Frickel mit den Audio-Mixern eingestellt. Also weil ich ja das externe USB-Audio-Interface da dran habe mit den Kopfhörern. Und das ging zum Glück alles direkt.
Dieses, haben wir ja auch alles.
Ich habe aber durchaus noch in den Ohren, dass es da die eine oder andere Einstellungsschwierigkeit schon mal gegeben hat.
Nee, hatten wir noch nie. Wir hatten noch nie Audio-Probleme. Nee,
Audio geht bei uns immer direkt.
Immer sofort. Wir treffen uns um 59 und dann volle Stunde geht sofort los.
Da.
Nee, und ansonsten, wie gefällt dir Chaos? Ich hatte mir das auch damals überlegt, mir mal anzugucken, bin aber auch nicht wirklich dazu gekommen, weil es ist natürlich eine KDE, KDE-basierte Distribution sozusagen, und Arch Linux fand ich ja auch früher sehr toll, aber ich bin beim Ausprobieren nie dazu gekommen.
Ja, also sie fokussieren sich eben auf den KDE, um irgendwie was Rundes auf die Beine zu stellen, und das merkt man, ist sehr slick, macht Spaß, ist schnell, ist aufeinander abgestimmt. Eben mit diesem Paketmanagement bin ich noch nicht warm geworden. Ich bin aber vermutlich auch einfach Debian /Ubuntu verseucht.
Aber das Arch Linux drunter hat,
ja,
kannst du dann nicht einfach die Arch Packages mit,
das habe ich eben mal kurz ausprobiert, und ich habe mir das Irsi Arch Package runtergeladen und dann fehlte da eine Dependency. Also ich muss wahrscheinlich eher irgendein Repository einbinden, und dann vermute ich, dass es knallt, weil die eben dann nicht aufeinander abgestimmt sind.
Mit Nixos wäre das nicht passiert.
Das ist also die Alternative, dass ich dann vielleicht mal mich doch hinsetze und Nixos installiere.
Das oder versuche einfach nur den Nix-Paketmanager jetzt, Irsi auszuprobieren. Das reicht ja schon. Das ist ja schon ein cooles Gefühl dann.
Ja, das ist ein Versuch wert auf jeden Fall.
Ansonsten kann man natürlich auch Manjaro nehmen. Manjaro mit KDE soll wohl auch gut funktionieren. Habe ich aber auch nicht ausprobiert. Und wenn du natürlich Debian benutzen willst, da gibt es doch auch diese KDE Neon.
Ja, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Mhm. Ja. Ja, aber vor allem fühlt sich auch ganz gut an, so für verschiedene andere Basteleien jetzt auch einfach, wenn man sich dann am Abend nochmal dran setzt, nicht an dem Rechner dran zu sitzen, wo man immer dran sitzt, sondern einfach ein System, wo es nicht wichtig ist, ob es morgen noch funktioniert auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, wo man auch nicht den Browser aufmacht und einem das entgegenschlägt, was man noch offen gelassen hat, damit man morgen dran weiterarbeiten kann, sondern separaten Desktop.
Das doch ist gar nicht mal so schlecht. Arbeit, und dann kommst du
Anführungszeichen
nach Hause, und dann geht der Linux-Rechner an und dann ist irgendwie nächster Rechner.
Wobei du ja auch verschiedene Aktivitäten, also KDE bietet dir auch die Möglichkeit wirklich zu sagen, okay, das ist das Work-Environment, das Podcasting-Environment. Und
Lösungsansätze dafür gibt es viele auf allen Systemen. Das ist auf jeden Fall so.
Ja, das ist klar.
Und ich finde, ein Linux-Desktop installieren ist noch die angenehmste Variante davon.
Ja, es ist halt auch, also ich bin schon auch eher Fan von irgendwie dedicated Hardware zu haben, um das zu trennen. Weil du kannst das schon mit Software zu trennen, aber das Problem ist halt, wenn du es mit Software getrennt ist, halt auch super easy, dann trotzdem kurz auf den Workspace irgendwie zu wechseln und dann doch irgendwie da kurz reinzuschauen, und dann bist du schon wieder irgendwie am Arbeiten. Und
das ist eigentlich Also eigentlich ist mir das schon sehr recht, dass das alles an einem Ort ist, weil dann verhindert man sich ja auch nicht, das habe ich da drüben liegen und wo war das jetzt, und auf der einen Seite das und auf der anderen Seite, ich kümmere mich halt drum oder mache das mit dem Budget so, dass ich eine wirklich gute Hardware hier auf dem Schreibtisch stehen habe und muss die Investition dann nicht zweimal tätigen.
Ja, und? Ist jetzt dein Problem noch nicht, wenn du die Investition zweimal tätigst? Einen Arbeitslap, also da bekommst du von der Firma einen Arbeitslaptop, der ordentlich ist, und dann hast du einen privaten Laptop, der ordentlich ist, und dann hast du
einen Desktop. Ja, richtig, aber wenn ich alles mit einem Laptop mache, brauche ich mir keinen eigenen kaufen.
Brauchst du nicht, aber du kannst. Und dann hast du zwei.
Das ist der Punkt.
Ja, aber sehe ich das Problem jetzt nicht?
Okay, ja. Also ich bräuchte dann auch zwei Laptops, und sehe ich auch nicht ein, warum ich mir jetzt extra nochmal einen Rechner kaufen soll, nur damit ich nochmal ein privates Linux habe, im Gegensatz zu meinem geschäftlichen Linux. Das ist irgendwie Quatsch.
Also zwei Arbeitslaptop-Linux und ein privater Linux-Laptop, weil es geht.
Mehr Laptops, ja. Ich habe auch.
Ja, stimmt gar nicht, dann habe ich noch meinen Windows-Laptop, dann habe ich noch so einen Windows-Laptop, habe ich auch.
Gott.
Noch,
weil oh Gott, oh Gott.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte nur ein bisschen was von Linux-Desktops erzählen.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, also Chaos kann man nehmen, aber du bist noch nicht so richtig geflasht. Also insbesondere bei der Paketverwaltung.
Ja, genau. So, also ansonsten war ich Installation super easy, über USB-Stick, schöner Installer dabei, was bei Nixos übrigens leider noch nicht der Fall ist. Korrekt. Da muss man noch mehr Hand anlegen. Deswegen, ich hatte auch zwischendurch schon mal einen Anlauf genommen, das zu installieren und war dann in der Dokumentation darauf gestoßen, dass ich doch mehr als eine Viertelstunde investieren muss, um selber Partitionen und so zu machen. Und dann reichte der Abend einfach nicht mehr. Deswegen habe ich das mal wieder auf Seite gelegt.
Ja, fair. Also jetzt, wie gesagt, du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, Nix, den Paketmanager auszuprobieren und kannst du quasi Nix Shell, Dash P, IRSI machen und dann hast du einfach ein IRSI. Egal, ob du das jetzt weiter treibst oder nicht.
Ja. Yep. Da. Okay.
Okay, dann kommen wir zum Mimimi der Woche. Ich habe was zum Rumheulen. Ich bin die Woche gefragt worden, ich sollte jemandem helfen, einen E-Mail-Client für Android einzurichten. Und ich konnte mich noch daran erinnern, ich habe irgendwann mal K9-Mail verwendet und da sagte die Dame zu mir, ja, aber wenn ich das jetzt installiere, sagt mir der irgendwie, das ist so alt. Da muss ich selber erstmal gucken, ja, also K9-Mail ist irgendwie lange nicht geupdatet worden und ist jetzt die Frage, ist das noch der Mail-Client, wo man hingeht, wenn man Android benutzt? Gibt es schon irgendwas Neues? Habe ich das irgendwie nicht mitgekriegt? Ist das alles scheiße bei Android oder hä? So. Ja. Ich war etwas irritiert.
Hast du es aufgelöst?
Nee.
Ja, was ist jetzt die Antwort? Ja, also es gibt K10-Mail. Gab es mal noch als Fork?
Bullshit, das hast du genau ausgedacht.
Das weiß ich aber nicht, ob das noch gepflegt war. Dann gab es ein K8-Mail. Also es gab Forks vom K9-Mail.
Ja, genau. Aber die sind auch alle nicht mehr weiterentwickelt. Also das K8-Mail, das hatte ich damals auch. Das wird auch nicht mehr weiter gepflegt. Also auch vielleicht für die Hörer da draußen, vielleicht habt ihr, kann durchaus sein, wenn man so einen Standard Samsung kauft oder so, dass man das Mail-Client nimmt, der irgendwie dabei ist und dass der irgendwie viel geiler ist als irgendwas anderes und vielleicht deswegen auch die Mail-Clients nicht weiterentwickelt werden. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich benutze Android, die einzige Sache, die ich benutze, ist so ein Android-Tablet und da brauchte ich keinen Mail-Client, da lese ich meine Mails nicht drauf. Oder wenn, würde ich zur Not wahrscheinlich mein Webinterface aufmachen. Musste das dann an diesem Tablet auch durchspielen mit K9-Mail und war halt echt überrascht, dass das so lange nicht weiterentwickelt wird und irgendwie, wie gesagt, neue Androids schon sagen, Achtung, willst du wirklich installieren, bist du sicher, das ist irgendwie scheiß alt.
Ja, es gab dann noch diesen Kaiten, also nicht K10 geschrieben, sondern Kaiten, so wie K.
Ja, ich weiß,
so wie K-A. Was?
A-R-I. Mhm,
genau.
Ja, ja.
Genau. Und womit ich in meinem Bekanntenkreis auch schon erzählt bekommen habe, womit man gute Erfahrung macht, wenn man Exchange-Konten braucht, ist das K, ist das Nein. Einfach nicht K, sondern einfach Nein-Mail. Aber das scheint auch, das ist auch kommerziell, die wollen unter Umständen auch Geld von einem haben.
Nee, ja. Ich wollte schon.
Genau, und was aber so generell, wenn man so ein E-Mail-Programm installiert auf Android, weil das begegnet mir doch erstaunlich oft, checkt mal, was die so als Standardsignatur verschicken. Outlook macht das nämlich zum Beispiel, das schreibt dann überall drunter, send bis Android Outlook oder mit Mobile Outlook verschickt oder so.
Genau, und das macht K9-Mail auch und das haben wir auch gleich mal ausgestellt.
Weil ja, das genau, ich meine, die iPhones machen den Unsinn ja auch, die sagen dann send for my iPhone, das ist einfach eine Unart, finde ich, dass dann das so in die Welt.
Ja, ich meine, man kann ja, das haben wir dann auch draus gemacht, send mobile oder send from my mobile oder sowas. Oder ja. Mobil gesendet, dass man weiß, okay, ja, weil man sich vielleicht nicht erst, hallo, danke für deine Frage.
Das ist sowieso Blödsinn, Grüßen. Das sollte man sowieso nicht tun. Das will niemand
ja,
lesen.
Also wenn ich eine E-Mail schicke, schreibe ich schon mal normalerweise hallo XY.
Ja, aber das schreibst du auch auf dem Phone.
Nee, was? Eben nicht. Nein.
Ja,
da tippst du nur noch zack, 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 schnell weg. eventuell. Und deswegen ist nett, wenn man noch schreibt Mobile, okay. Dann ist die Rechtschreibung vielleicht nicht die beste und man hat auf ein paar Höflichkeitsfloskeln verzichtet, weil man einfach schnell fertig werden wollte und nicht so viel tippen musste.
Ja, also dann stell dir doch das auch auf deinem Desktop ein und spar dir die Zeit, diese Floskeln da rein. Also, hä? Also entweder gehört das zum Mail, was du schreiben willst, dazu und du das muss da rein oder ist halt egal. Und dann kannst du es auch ohne Begründung weglassen, nicht? Also keine Ahnung.
Gut.
Mach was du willst, aber.
Ich wollte jetzt auch nicht auf die Etikette oder so eingehen, sondern fragen, ob es einen besseren Mail-Client für Android gibt.
Also ich kann mich hier mal als outen als schlechter Mensch.
Als Outlook-Benutzer oder was?
Ja, ich benutze Gmail für das Gmail-Dingsy, was da halt standardmäßig auf deinem Android ja ist.
Da war auch noch nicht gefallen. Gott.
Genau, Punkt 1 und für die eine Outlook-Adresse, die ich auf dem Handy haben möchte, benutze ich tatsächlich diesen Outlook-Ding. Und da habe ich mir zusätzlich dieses IMAP, die eine IMAP-Dingsy E-Mail-Adresse noch gemappt. Aber ja.
Geimappt,
genau. Und das funktioniert gut genug, aber es ist halt irgendwie alles sehr proprietär.
Gut, ich sehe schon. Also ihr wisst nichts.
Vielleicht sehr dreckig an, meinst du?
Ja, ja. Also wenn da jemand irgendwie sagt, dass irgendwie gerne in die Kommentare den coolen, aktuellen, hippen E-Mail-Client, den man auf Android benutzt, in meinem Fall auch gerne was kosten.
Ja, genau, darf auch was kosten. Ich meine, wäre schön trotzdem natürlich, wenn er Open Source ist und weiterentwickelt wird. Habe ich auch nichts dagegen, aber ja, K9 scheint nicht weiterentwickelt zu werden. Das ist irgendwie so ein bisschen schade, das. Genau, sind wir gespannt. Vielleicht habt ihr Informationen. Ich war etwas irritiert, weil für mich war K9 immer noch das Standardding.
Nee, der wesentliche Punkt, warum ich damals zu Android-Zeiten von K9 weg bin, war im Übrigen, dass die PGP-Unterstützung nicht vernünftig lief. Und die war dann in K10 wesentlich besser. So viel Geschichten von damals, aber auch so viel Geschichten zu PGP. Also es gibt auch da tatsächlich ja Integrationen auf Android, womit man PGP sogar mobile richtig machen kann.
Und das machst du?
Das habe ich gemacht, ja.
Schön.
So mit iOS ist S-MIME die bevorzugte Variante.
Genau, also hier steht zumindest in der Wikipedia K10 Mail wurde auch seit 2014 nicht mehr aktualisiert, also von dem her.
Etwas länger her.
Gut, oder auch nicht. Dann NotZShell, NotZHistory. Weil nicht kein Mimimi.
Genau, Anti-Mimimi. Und zwar, ich habe gestern irgendwie meine ZShell-History zerstört. Und ich war sehr unglücklich. Und dann ist mir eingefallen, also quasi eine Sekunde später, ich habe ein Backup. Und dann habe ich von meinem Laptop das Backup von dem Remote-Server geholt und das war aktuell. Und ich konnte einfach meine ZShell-History dort restoren. Es hat alles einfach funktioniert. Und das war eine tolle Experience. Wollte ich eigentlich hier nur mit euch teilen.
Genau. Also macht Backups.
Genau. Macht am besten automatische Backups und wenn die funktionieren, ist noch besser. Ist dann quasi noch das Coolere. Das war dann quasi mit Borg-Backup. Ich habe das Backup gemountet dann auf meinem Laptop, habe die eine File darunter gezogen, hat alles direkt funktioniert. Das war sehr cool.
Genau.
Das habe ich mit Nextcloud Backups auch schon genauso gemacht, auch in Borgs. Das ist sehr praktisch.
Genau. Vielleicht sollte man sich in seinen Kalender so alle 3 Monate, alle 4 Monate so einen Termin machen, so ein sich wiederholender Termin, der einem sagt, dass man doch vielleicht mal ein File aus seinem Backup wiederherstellen soll.
Und einfach dann mal gucken, ob es geht.
Ja, einfach mal irgendwie so ein random File wiederherstellen und schauen, ob es geht, ob das aktuell ist, ob du an dein Backup kommst, weil du bist halt froh, wenn du es dann wirklich brauchst. Das hilft schon. das mal auszuprobieren.
Backups verifizieren, unbedingt notwendig. Jeder will Restore, keiner macht Backups, das ist das übliche Problem, aber zu keiner macht Backups, das ist auch keiner validiert Backups, gehört dazu. Ja. Im Übrigen, man kann sich ja so schön die Inhalte von einem Archiv von Borg anzeigen lassen. Ich hätte das Ganze gerne in NCDU gekippt, um so eine Größenanalyse zu machen. Hat das schon mal jemand getan oder hat er eine Lösung für? Ich muss mir doch selber ein Skript schreiben. Na gut.
Ich glaube, du musst dir selber ein Skript schreiben.
Oder jemand, der Hörer hat vielleicht eine Idee dazu.
Das wäre auch sehr nice.
Ja, das wäre super. Schreiben.
Gut, dann kommen wir zum Laserfu.
Den Ctrl-J Laserfu wird Ihnen heute präsentiert von Ctrl-J drücken.
Oh nein, wir haben davor Ctrl-J vergessen. Ja.
Also, was heißt wir? Du hast vergessen.
Ich? Ja, aber es hat mir keiner gesagt, das heißt wir.
Ah, jeez.
Hm. Ist sowas wichtig? Jetzt muss man das irgendwie, wann haben wir über Mimis geredet? Vom
Film? Nix, ich ist vorbei. Weiter.
Finden wir schon
Text.
Finden wir.
Okay. Soll ich was anfangen?
Ja, fang an.
Okay, und zwar writing fast async HTTP requests in Python. Ich glaube, fehlt er. Genau, das ist ein Blogpost, wo jemand schreibt, wie wie er mal versucht hat, asynchron HTTP-Requests zu machen, um damit dann halt irgendwas zu tun, und er stellt quasi verschiedenen Methoden gegenüber. Einmal nativ, quasi mit einem Threading, und dann aber auch einmal mit dem heißen Scheiß, mit diesem Async, wovon denn alle Leute reden und wovon alle Leute schwärmen. Und wie viel cooler das ist, zeigt er da halt auch in seinen Examples. Ist ganz cool, mit viel viel Code. Und ich muss sagen, Async.io ist schon echt eine coole Sache. Also ich habe das jetzt für ein anderes Thema noch ausprobiert, für so ein Matrix-Bot. Und wenn man quasi einmal das irgendwie bisschen verstanden hat, dass es sich, dass man quasi überall Async und Await vorschreiben muss, dann geht's auch. Und wenn man auch verstanden hat, was es bedeutet, dann ist es noch einfacher.
Das heißt,
schön, Async Await kommt in der restlichen Welt an. Das ist lustig zu beobachten.
Bei mir hat's gedauert. Das ist halt, du musst es irgendwie überall dazu schreiben, aber am Anfang habe ich nicht verstanden, was ich mache. Ein bisschen so wie so ein betrunkener Affe, der es halt quasi einfach immer davor schreibt. Und wenn es nicht funktioniert, dann weiß man, das hätte man da nicht davor schreiben müssen. Aber sobald man so ein bisschen versteht, was das eigentlich bedeutet, das ist nicht mehr so schlimm.
Aber hier jetzt für genau dieses Problem ist die Lösung auch, also der hat hier verschiedene Dinge verglichen. Hat er irgendwie ein Fazit? Das sehe ich irgendwie nicht. Hat irgendwie ja diese verschiedenen Dinge ausprobiert, mit irgendwie nativ, mit Threads, mit Async.io. Aber sagt er irgendwo, was jetzt irgendwie, was er nehmen würde? Tatsächlich? Oder dieses HTTPX?
Der hat irgendwie ein Update gemacht und seitdem ist es nicht mehr so toll übersichtlich jetzt, dieser Post. Der hat irgendwie noch HTTPX dazu genommen.
Ja, eben, aber was ich hier nicht sehe, ist so ein Fazit, wo er sagt, so ja, keine Ahnung, für dieses Problem hier, diese 10 Requests zu machen, würde ich jetzt Async nehmen, weil also er zeigt hier einfach die verschiedenen Möglichkeiten, aber was davon jetzt wirklich cool ist und warum?
Na, also im Text schreibt er quasi, dass Threads einfach super beschissen sind, wenn du die Chance hast, ja, Async zu nehmen.
Ich meine, wenn du den Code anschaust, das so mäßig überraschend, ne?
Ja. Also es sieht auch cooler aus und so. Und zwar, was sagt er? Das ist irgendwo da im letzten Teil, sagt er, wie viel quasi ein Request braucht, und zwar mit Async.io ist dann quasi ein Request braucht 4 Millisekunden. Bei dem Threading waren es, glaube ich, irgendwie 50 oder so, also ein ganzes Stück langsamer.
Mhm.
Ja, wo ich ihn gelesen habe, hat es mehr Sinn gemacht, vielleicht ist es auch schon spät.
Ja, ja. Aber du würdest also auch sagen, Async.io.
Ja, probiert es auf jeden Fall aus, wenn ihr solche Sachen habt, die sich danach anfühlen, dass wenn man die irgendwie in so einer Event, ja, so eine Event Loop hat, dass die schneller sein könnten. Also, wo man früher gesagt hat, oh, Node.js ist voll das genau, was du da haben willst, weil du genau diesen Use Case hast, dann kannst du was Ähnliches erreichen mit Async, mit Async.io jetzt.
Also eigentlich immer, wenn du Dinge hast, die auf externe Dinge warten, also IO, Web Requests, Datenbank Requests.
Für alles, wo du sonst Promises verwenden würdest, Files. Oder einfach dann mit einem, oder noch anders gesprochen, wo du sonst auch mit Callbacks reagiert hättest, wenn es abgeschlossen ist.
Wenn du das so gelöst hättest, ja. Oder du hast
ja, also
halt
einfach
drauf gewartet.
Das sind einfach
Pattern,
die an anderer Stelle benutzt
oder?
Wurden.
Ja, genau. Mhm,
genau. Wenn du quasi schon Callbacks benutzt hättest, dann wärst du schon voll weit in der Zukunft. Ja. Aber es geht ja hier darum, dass du halt viel Code immer noch hast. Der wartet halt einfach irgendwie die alle 10 Sekunden, schaut er mal nach, ob das Richtige passiert ist oder so.
Mhm. Ist meistens auch genug gut, ne?
Ja, reicht für viele Fälle reicht es. Ja. Genau. Der Grund, warum ich das benutzt habe, war, es gibt eine Matrix-Library für Python und die ist kaputt. Also das ist quasi diese Threading, diese Standard-Library, die funktioniert nicht. Die disconnectet sich nach einem halben Tag und nach einem Tag oder manchmal. Und dann gibt es dieses eine Ding geschrieben in Async und dann muss ich es mir quasi anschauen, weil das ist das Einzige, was funktioniert hat. Und das ist super stabil und viel besser. Also ich... Für mich war es nicht der Use Case, sondern die Library, die dann halt Async viel, viel besser funktioniert hat als das Standardfall, quasi die Standard-Library, die Threading.
Gut,
mal die beiden hier verlinken.
Dann
Matrix.
Gehen wir jetzt noch auf Semantic Versioning.
Genau.
Warum das uns irgendwie nicht rettet.
Genau, es wird uns nicht retten.
Schade eigentlich.
Semantic Versioning ist ja immer so der große Hype. Semantic Versioning, grob ja die Idee.
Immer noch?
Ja, immer noch.
Ja, ich brachte das out.
Das
jetzt
immer noch.
Gucken, jetzt pinnen einfach alle nur noch auf Hashes, weil alle Angst haben.
Ja, genau. Das ist korrekt. Und die Idee ist ja irgendwie, man hat dieses Konzept von irgendwie, was ist Major Minor Patch oder so.
Mhm.
Und je nachdem, wo sich die Zahl in der Version halt ändert, hat das eine bestimmte semantische Bedeutung. Das heißt, gewisse Dinge können brechen oder nicht. Also es ist halt eine Versionsnummer, ist dann halt auch eine Aussage über Interface-Stabilität. Und das ist irgendwie das, was viele Leute machen. Aber dann gibt es diesen eigentlich relativ coolen Blogpost, den ich vielleicht noch raussuche oder auch nicht, von Google, wo sie mal festgestellt haben, so, wenn du eine gewisse Anzahl von Usern hast, ist halt alles dein Interface. Auch wenn du irgendwie so ein gewisses,
ein Sleeping vorausgenommen hast.
Ja, genau. Es ist halt auch deine Implementation ist halt auch Teil des Interface, weil Timing und keine Ahnung was halt ist. Und genau, das hier auch wieder der XKCD, den wir dazu kennen, der mit der, dass die neue Version hat.
Broke my workflow.
Yeah, the CPU no longer overheats when you hold down the spacebar. Und dann gibt's halt User, für die war das halt ein Feature. was halt, ja. Ist ein guter XKCD. Ist ja auch im Blogpost verlinkt.
Den haben wir auch schon zigtausendmal verlinkt.
Den haben wir bestimmt auch.
Kann
schon.
Ich immer wieder verlinken.
Genau, kann man immer wieder mal bringen, weil das ist wirklich gut. Das beschreibt das Problem auch recht gut, dass halt alles ist halt Teil deines Interfaces. Und wenn alles Teil deines Interfaces ist, ist es irgendwie schwierig, Semantic Versioning zu machen. Und er geht halt auf die verschiedenen Probleme ein. Und ja, sein Takeaway ist dann halt am Schluss so, ja, Semantic Versioning ist zwar irgendwie schön und gut, aber eigentlich...
Funktioniert es nicht.
Ja, es funktioniert halt nicht so richtig und man sollte sich da halt gar nicht so viel Stress machen und es gar nicht so genau nehmen.
Du sollst einfach nicht versuchen.
Ja.
Ja, es ist schon fair. Also ich finde so den anständigen Versuch zu unternehmen macht die Kommunikation schon einfacher.
Ja.
Also in vielen Use Cases kann man das schon, oder so die geharten Schnitzer kann man dadurch schon abfedern, dass man einfach sagt, hey, keine Breaking Changes in Patch Releases. Keine Breaking Changes in Minor Releases.
da ist natürlich das, was du eben gesagt hast, spielt eine Rolle. Was ist eigentlich ein Breaking Change?
Ja, ja, genau.
Absolut gegeben, aber trotzdem den Versuch zu unternehmen, würde ich deswegen nicht gleich dran geben.
Genau, es ist halt so ein, ja. Es ist halt, also eben, sein schlussendlicher Takeaway ist halt irgendwie so ein bisschen optional. Es macht Sinn, das ein bisschen zu verwenden, um irgendwie so einen Intent zu kommunizieren und zu sagen, hier sind wir irgendwie haben wir irgendwie die ganzen Interfaces redesigned und darum gehen wir halt irgendwie von Version 1 auf Version 2. Ja. Aber als User kannst du dich halt irgendwie, als User solltest du, also Semantic Versioning gibt dir halt eigentlich nicht diese Promises, was sie immer machen. Also dieses, nur weil jemand, als User kannst du dich nicht darauf verlassen, nur weil eine Patch-Version irgendwie hochgezählt wird, dass das keine Breaking Consequences in deinem Code hat. Das kannst du halt einfach nicht. Egal, wie sehr sich die Maintainer da halt irgendwie Mühe geben. Du kannst irgendwie trotzdem Versionskonflikte haben, du kannst trotzdem Security-Probleme haben. Das macht es irgendwie mühsamer für die Maintainer. Und sein Ding ist halt, was man irgendwie tun sollte, ist halt irgendwie gute Tests zu haben, Dependencies zu pinnen, genau das, was hier Makefu gesagt hat, und halt nicht nur Dependencies, sondern halt auch transitive Dependencies. Das heißt, du baust sie halt, du updatest sie zu genau einem Stand, du testest deine Software genau gegen einen definierten Stand und der funktioniert halt und dann machst du halt deine Updates dagegen. Und dann machst du das halt, was halt auch recht wichtig ist, dass du das dann halt regelmäßig die Updates machst, weil du halt alles gepinnt hast auf eine spezifische Version. Aber es verhindert halt, dass ich irgendwas einchecke, du das eine halbe Stunde später auscheckst und irgendeine transitive Dependency hat sich geändert und bei dir bricht's dann. Und das glaube ich auch so ein bisschen, wo das ja hingeht, also mit beispielsweise Poetry, wenn du Python-Dinge installierst, bekommst du halt genau dieses Log-File. Ruby macht das, also Python hat das lange nicht gemacht, aber die kommen jetzt ja auch irgendwie dahin. Ruby macht das, Node macht das, Rust macht das, also es ist irgendwie, du hast halt ein File, wo du alle Dependencies und transitiven Dependencies hast und du loggst die auf eine genaue Version und testest dein Zeug dagegen und das funktioniert dann. Logischerweise dann auch wichtig, dass du eine gute Testsuite hast. Ja.
Okay, dann how Replit used legacy threats to kill my open source project? What?
Oh Menno, ich hab gedacht, das sind die guten.
Habt ihr da Dinge rausgelöscht? Da
waren ich hab meins rausgeworfen, ich mach's beim nächsten Mal.
Okay. Ja, ganz kurz, also was ist Rep? Ich würde sagen, das ist Replit. Nicht?
Rappelit. Ah ja.
Das Rappelit. Ist ja diese Read, okay. Evaluate, Print, Loop und dann Punkt IT für, was ist, Italien, glaube ich.
Ja.
Würde ich mal raten.
Ja, ist Italien.
Genau, und das halt, so ein Online-Rappel-Service und so eine, Online-Idee.
Wir haben darüber gesprochen. Ich habe gerade Déjà-vu, wir haben da das letzte Mal drüber gesprochen.
Über was Gutes und nicht was Schlechtes.
Haben wir darüber gesprochen, dass es cool ist. Genau, dann ist halt jemand, der da irgendwie intern war, hat dann in seiner Freizeit so ein Open-Source-Ding gemacht, was das Gleiche macht und mehr. Und ja, die Leute von Rappelit fanden das irgendwie nicht so geil und haben dann gesagt,
ist blöd, wenn er im selben Unternehmen eingestellt ist, dann... Ja, keine Konkurrenz machen.
War halt irgendwie intern dort und ich nehme an, arbeitet jetzt nicht mehr da. Also hat vorher. Und das ist schon so ein bisschen, also ich meine, nichts von dem, was er gemacht hat, ist halt irgendwie. Ja. Also, die sind ja auch nicht, also Rappelit ist ja auch nicht.
Vom Himmel gefallen.
Ja, also da gibt's ja auch Prior Art. Also da gibt's ja genug Services, die das schon vor Jahren gemacht haben. Also das ist irgendwie so.
Okay, also Rappel It ist, ja, ist zwar cool, aber in dem Fall ist es leider doch nicht cool.
Genau.
Nicht so gut gelaufen für ihr.
Genau, und das halt irgendwie, er hat das da sehr schön dokumentiert.
So, dann.
Bisschen schade.
Wenn ihr irgendwann mal, warum auch immer, Amazon Dash Buttons gekauft habt, weil ihr.
Die gab es ja bei uns irgendwie, also gab es in Deutschland nicht so viel.
Nicht, Gott sei Dank nicht, ja. Weiß ich nicht, brauchte man nicht, ich wollte nicht Waschmittel mit einem Klick kaufen, keine Ahnung.
Nee, also dafür auf jeden Fall nicht, das ist ja totaler Quatsch, wir machten sowas ja. Nee, es geht eigentlich darum, um den Hacking-Faktor, was diese Dinge halt hatten, ja, weil es waren quasi kleine Computer, die eine Batterie hatten, die lange lief. Das ist jetzt ein bisschen obsolet natürlich geworden mit Zigbee und mit diesem ganzen anderen Zeug, aber ich fand es trotzdem immer noch ganz cool. Jetzt habe ich hier einen Artikel rausgesucht. Rescue your Amazon Dash Buttons. Also wenn ihr sowas haben solltet und damit noch was Cooles anstellen wollt, dann gibt es hier einen Blogpost von 2019. Und da war es quasi an der Zeit, dass diese Dash Buttons obsolet wurden. Also die wurden von Amazon eingestellt, haben halt nicht mehr funktioniert. Ja. Stellt sich heraus, ist diese Buttons haben das Feature, dass man sie quasi automatisch konfigurieren kann, dass sie sich halt an dein Wi-Fi verbinden und dann halt diese magischen Austausch mit Jeff Bezos persönlich machen und dann quasi erst in Funktion gehen. Aber dadurch, dass jetzt Jeff wichtigere Sachen zu tun hat, wie irgendwie auf dem Weltall fliegen oder so,
ja,
gehen die halt nicht mehr, ja. Hm. Dieser Prozess ist also es funktioniert über quasi über so ein Audio-Interface und was da quasi gibt, ist ein Exploit für dieses Audio-Interface, also für das Bootstrapping, dass du quasi die Geräte umprogrammieren kannst, während sie quasi ihren Auto-Vervollständigungskrams machen. Mhm. Und das fand ich ganz cool. Also quasi ein Exploit über, nicht nur über die Air, sondern sogar über Audio.
Nice.
Und beschreibt dann auch, wie das Ganze funktioniert, wo quasi was gemacht wird, damit es klappt. Und sehr coole Sache eigentlich.
Schön.
Und danach hast du einen Button.
Und danach hast Button. Du hast du halt so einen Wi-Fi-Button, der halt nicht mehr zu Jeff Bezos spricht, sondern
eine Lampe schaltet oder was auch immer du auf diesen Button machen willst, ja.
Okay, genau. Sind die besonders hübsch oder so, dass man die haben will oder was ist der Grund, warum?
Das ist so schmal, dass noch irgendwas Schriftmäßiges daneben passt und ein Knopf drauf.
Ah, ja.
Genau, also sind nicht klein, Klingel, aber auch nicht ganz groß. War eine ganz coole Größe, aber wie gesagt, jetzt mit, wenn man die Chance hat auf Zigbee, dann ist es natürlich cooler mit Zigbee, weil du hast dann quasi Knöpfe, die viel kleiner sind, die viel länger halten und wo man nicht so einen Quatsch machen muss. Die funktionieren halt einfach und sind dann in einem Mesh-Netzwerk und verbinden sich mit deinem WLAN oder so ein Quatsch.
Nice.
Ja, genau. Also das als Alternative. Aber trotzdem, ich fand das ganz cool über den Angriff über mittels einer Wave-File in dem Setup-Mode.
Das ist schon lustig, ja.
Schon cool.
Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Programmpunkt, den Picks.
Control-Picks.
Ja, yep. Hat funktioniert.
Und Picks. Dann nicht nur Control-J, sondern auch Run-J oder Run-J. Und zwar Run-J ist eine... Run-J. Ist eine, es gibt ja dieses diese Open Container Initiative und die hat so dieses OCI und da gibt es irgendwie OCI Container und OCI Images und OCI...
Run-C.
Whatever, genau, Run-C. Das ist irgendwie so ein die OCI Runtime für Container und das ist so ein Learning Projekt aktuell noch, so ein Experimental Projekt, wo jemand ein OCI, also eine OCI Runtime schreibt, aber für FreeBSD Jails.
Ah, okay.
Was ganz lustig klingt. Das heißt, du kannst nachher also du hast halt irgendwie dein OCI Image und dann läuft's halt am Schluss in einem Jail. Vermutlich. Klingt auf jeden Fall interessant. Aber ist halt alles noch sehr experimental und learning und nicht Production irgendwas. Aber klingt interessant. Kann man sich ja mal anschauen. Dann, wenn ihr MySQL-Backups macht, sind die kaputt?
Was?
Was?
Genau.
Was?
Normalerweise, what? Oder was man häufig ja dann hernimmt für MySQL-Backups, ist dieses MySQL-Dump.
Yep.
Und wenn ihr jetzt Emojis in eurer Datenbank habt, dann sind die leider kaputt. Weil
nein, nur die Emojis oder der komplette Dump?
Bin ich nicht so ganz sicher, wie kaputt dein Dump dann ist. Aber auf jeden Fall, die Emojis sind dann kaputt. Und was du machen musst, ist, du musst beim Dump ein explizites, dieses UTF-8 MB4 angeben beim Dumpen. Sonst geht das kaputt.
Ich müsste meine Datenbank erstmal erweitern, dass ich überhaupt Emojis speichern kann.
Ja, wenn du natürlich noch irgendwie nur Text darin speicherst, dann ist es vermutlich nicht so ein Problem, aber sobald du halt irgendwie ja, das so
okay.
So ein good to know. Ja. Du hast aufpassen. Halt irgendwie deine Datenbank angepasst, dass da irgendwie Emojis reinkommen und dann hast du irgendwie dein Backup-Script und da hast du halt leider nicht gesagt, dass es Emojis backuppen soll. Darum, hier sind wir wieder beim Backup auch mal ausprobieren.
Mm.
Dann
Restore ausprobieren. Ja, Backup genau, nicht ausprobieren, Restore, also, Restore ja, ausprobieren.
Backup funktioniert immer.
Genau.
Ja. Also, und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Restore ist doof, wenn sie funktioniert.
Korrekt.
Okay, dann Factorio.
Ja, Factorio.com. Factorio ist ein Spiel, über das ich gestolpert bin, was sehr cool oder sehr kurzweilig war anzuspielen, zumindest für mehr als anspielen fehlt mir zurzeit die Zeit. Aber es geht darum, dass man dass man Fabriken baut in so einer utopischen Welt, fremden Welt, wo man im Space Shuttle abgestürzt ist.
Utopisch würde ich es jetzt nicht nennen, aber
nur weil man da Copper, okay, utopisch wird es, so den Screenshots nach wird es irgendwann utopisch, dachte ich. Aber ja, es ist erstmal, das ist ein Aufbauspiel. Klassisch, von oben betrachtet, gleiche Sichtweise wie StarCraft 2, ist grafisch schön gemacht, aber jetzt kein Überflieger, nicht zu viel erwarten. Vom Aufbauspiel fand ich es ganz cool mit Förderbändern, die man miteinander knüpfen muss also ich habe nur die ersten zwei Level gespielt. Super tief bin ich eingetaucht, hat aber Spaß gemacht. Für zwischendurch mal ein Ründchen spielen, fand ich es ganz cool. Und darauf gestolpert bin ich, weil die Leute, die Factorio machen, auch einen Blog schreiben und den Blogpost verlinke ich dann direkt auch nochmal. Der hat der bloggt auch über die Entwicklung von dem Spiel und hat einen Blogpost mit dem Titel veröffentlicht, The Only Way to Go Fast is to Go Well. Und der ist sehr lesenswert, weil er sich eben damit beschäftigt, dass man die Sachen halt richtig machen muss, um auch dauerhaft schnell unterwegs sein zu können. Wenn man zwischendurch Shortcuts nimmt, baut man technische Schulden auf, was dazu führt, dass die Leute unzufrieden werden, was dazu führt, dass sie nicht mehr gut arbeiten können und damit verliert man dann eben auch massiv Zeit. Ja, ein lesenswerter Blogpost und ein spielenswertes Spiel für Leute, die Lust haben, Spiele auszuprobieren.
Oder mal zwischendurch einfach ein bisschen Zeit haben.
Ja. So
dann, bist fertig, oder?
Ja, ich wollte mit dem Zeit haben, so wie manche von uns, die jetzt gerade ihre Arbeit abgegeben haben und wieder Zeit haben.
Arbeit
abgegeben? Ich habe keine Zeit.
Ich habe keine Zeit. Jetzt, wo ich Factorio habe.
ich habe auch keine Zeit, weil ich verbringe meine Zeit in Hedgehog. Hedgehog Doc, früher bekannt als Cody.
An der Börse, wo ja, du wieder irgendwelche Aktien kaufst und dann Aktientipps gibst.
Psst.
Ist das was anderes?
Ja, das ist was anderes, genau.
Okay, Entschuldigung.
Aber die Hedgefonds, da habe ich einfach nur mal Geld reingesteckt und das Geld vermehrt sich von alleine. Das ist kein Problem. Nee, Hedgehog Duck.
Unterstützt damit die Bösen und sagst, Monsanto ist böse? Die kaufen bestimmt Monsanto, Mann.
Der bestimmt Monsanto-Aktien, der Ingo.
Ja, ja, komplett. Über seinen Hedgefund.
ja. Ausschließlich. Jedenfalls, das Ding hieß früher CodyMD, da kennt man es vielleicht noch drunter. Mir ist irgendwie völlig entgangen, dass sie sich Ende letzten Jahres umgenannt haben in Hedgehog. Oder weiß ich nicht, Hedgehog, warum auch immer. Ich finde ja Hedgehog irgendwie noch lustiger, aber Hedgehog.
Ja, Hedgehog ist halt ja, das Tier, aber Hedgehog genau, ist dann quasi ein Wortspiel.
Ist das Wortspiel dazu. Ist im Endeffekt wie unser Etherpad, ist aber vor allem ein Markdown-Editor, also ein Markdown-Editor, an dem man halt zusammenarbeiten kann. Interpretiert die Sachen auch direkt, also du schreibst Markdown auf der einen Seite und hast auf der anderen Seite schon das gerenderte Dokument, was bei ein paar Leuten interessant ist oder für viele Leute interessant ist, oder sie gucken sich das Dokument auch nur an und andere tippen. Manchmal tippen gemeinschaftlich Leute an dem Markdown-Dokument rum und andere gucken nur zu sozusagen. Benutze ich gerade jeden Tag und ja, ist ein sehr nettes Projekt, unterstützenswert, total tolle Software, ich mag's. Plus eins Daumen hoch. Hedgehog. Ja.
Cody hatten wir auch mal geforkt, also wir im Hackergarten in dem Fall, und da ASCII-Doc reingebastelt. Und dann war das eben auf ASCII-Doc basierend, was auch sehr cool war. Wir sind davon abgekommen, das weiter zu pflegen, weil die haben 3-4 Refactorings gemacht und irgendwann wollten wir es nicht mehr nachziehen, was schade ist, weil mit ASCII-Doc hat es noch mehr Spaß gemacht, das Tool zu benutzen.
Das wäre meine erste Frage gewesen, was aus dem Fork geworden ist.
Er liegt noch da, ist auf GitHub.
Aber ist genau, nicht mehr
kann man tot. Hier ja,
funktioniert noch.
Ist ja Open Source.
Nice.
Und forken.
Und die zweite Frage ist natürlich, kann es Autoren farben?
Nee.
Okay.
Next. Also, next. Ja, jein. Also, du siehst next. Schon, wenn...
Ingo. Nee, Ingo, next.
Du siehst, wer was schreibt.
Das ist keine Autorenfarben, Mann.
Nee, also...
Du weißt, welches Feature wir brauchen.
Ich weiß.
Ich habe ihm schon überlegt, ob ich es gerade deploy, habe ich gesehen, gibt keine Autorenfarben, da habe ich es gelassen.
Ja. Weil, du siehst, wer was schreibt und wer an welcher Stelle
ist. Das reicht uns nicht.
Genau, aber du siehst nicht, wer hinterher welchen Teil eingefügt hat. Ja.
Nee. Ist raus. Also ist cool, dass sie es umbenannt haben. Ist cool, das Ding wie die Webseite, wo sie es vorstellen, sieht irgendwie nice aus, aber thank you, next.
Not good enough.
Korrekt. Hier, next, okay. End of life. Und zwar ist das endoflife.date, kann man sich irgendwie merken. Und dann kann man da irgendwie, gibt's eine coole, man ist ja oft, wo man sich so fragt, so ja, keine Ahnung, hier Debian zum Beispiel hatten wir heute. Seit wie vielen Jahren ist irgendwie dieses Jesse dann nicht mehr supported? und dann kann man da irgendwie draufgehen, dann klickt man da auf Debian, dann steht da Debian 8 Jesse, also gibt dann diese Liste mit all den Debians. Und dann sieht man da, ended 3 years ago.
Ja, na gut, die LTS-Variante ist erst noch nicht mal ein Jahr. Also ich finde, es geht gerade noch so. Es sind erst 11 Monate. Ja, Debian Jesse LTS.
Ja, genau. LTS sind nur 11 Monate, ist korrekt. Das macht es nicht viel besser, das noch in Production einzusetzen. Aber
also, letztes Jahr hatten wir so viel Stress wegen Corona, da kann das ja mal hinten runterfallen, dass so Distributionen auslaufen.
Guter
Komplettes
Punkt.
Komplettes Jahr.
Irgendwo. Ja, babalapap. Ein Jahr ist nix.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt genau das, was man halt jeweils wissen möchte. Hat da irgendwie schön die Übersicht und es gibt halt für alles mögliche halt irgendwie Programmiersprachen, Ubuntu, Debian, Redis, keine Ahnung was, RabbitMQ.
Finde ich gut.
Recht große Liste von allen den großen Dingen, die man halt so braucht, und dann kann man sich fragen, so ja, ich setze irgendwie noch RabbitMQ 3.7 ein und dann findet man raus, so ups, Support endet vor 8 Monaten.
Oops.
Sollte halt vielleicht mal auf 3.8 gehen.
Wenn ich jetzt hier mal auf Java drücke und dann gucke, was wir auf Arbeit haben. Steht leider nicht mehr mit drauf.
Ja. Nee, ja. Cooler Service.
Genau, ja. Ist halt so eine praktische Übersicht. Normalerweise ist es genau die Information, die man kurz braucht.
Mhm. Okay.
Dann next, Photoshop im Web. Punkt. Ist halt okay. Photoshop-Nachbar in JavaScript im Web.
Welche Version?
Keine Ahnung. Sieht recent aus.
Ah, du beklaut?
Garantiert,
weil
nicht.
Das wäre dann
Photoshop im Web einfach nur.
Wird nicht Feature Complete sein. Ja,
keine Ahnung. Ganz, ich habe es nicht ausprobiert, aber
cool. Und für die Leute, die in Photoshop oder immer nach Photoshop-Kopien schreien, nur weil sie irgendwann vor 15 Jahren mal gelernt haben, wie sie Crop und Rotate mit im Photoshop machen, für die ist es perfekt, weil den Gimp in die Hand zu drücken, dann kriegt man immer zu hören, sieht aber anders aus. Und das Ding ist einfach super.
Genau.
Okay, keine Frage, hat einen gewissen Privacy-Problem, wenn man die Sachen im Web öffnet.
Ja, hat auch ein Performance-Problem und so. Ich meine, wenn du da jedes Mal dein keine Ahnung wie großes PSD-Template hochladen musst, zuerst, bevor du da was bearbeiten kannst, ist halt.
Ja.
Aber egal,
so in der Leistung, wie du sie hast, Felix, ist das ja.
Ja, für mich ist es natürlich kein Problem, aber ich habe auch ich werfe auch Adobe genug Geld in den Rachen, zum Beispiel einen Photoshop installieren zu können.
Kann man das irgendwie selbst hosten?
Just do it.
Just do it. Ist das dieses,
Ja, Shia LaBeouf. Ich habe das einfach mal wiedergefunden. Ich fand's sehr, sehr gut. Ja, ist ein Video. Man sollte das anschauen in einer ruhigen Minute, wenn man ein bisschen Aufregung braucht. Oder ein bisschen Motivation. Oder ein bisschen Demotivation.
Ja, aber das ist
irgendwas einfach alle Lebenslagen eigentlich.
Das ist doch die
also nicht jetzt.
Also das ist doch die falsche Version. Die Version, die du dir anschauen willst, ist diese hier.
Ja, es gibt ein paar.
Es gibt genau eine, die man sich anschaut.
Warte, ich mach mal hier Ton aus. Warte,
okay. Es gibt nur genau eine und ich habe sie hier verlinkt.
Na gut, dann habe ich wohl die falsche verlinkt versehen.
Ja, das ist die falsche verlinkt, aber ich habe dir hier die andere auch verlinkt, das ist die man sich anschaut.
Da steht Songify This. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
Korrekt, ja, das ist genau das.
Guckt euch die alle Versionen an und entscheidet selber und bis dahin.
Ich habe auch einige Versionen geschaut, also das muss ich auch mal sagen.
Ja, aber offensichtlich hast du nicht die richtige geschaut. Das,
Obviously.
Aber ihr könnt das euch gerne selber anschauen und zur falschen Erkenntnis kommen, wenn ihr wollt.
Fair.
Up to you.
Was machst du mit Kafka und was für ein Kafka ist es? Ist es ein Apache Kafka?
Ja, das ist das Apache Kafka und es ist ein. Es gibt es auch als irgendwie Buch, also zumindest als E-Book. Und es ist hier aber als Webseite mit Animation. Und zwar ist es so ein gezeichnetes Intro in Kafka, aber erklärt auf, also eine High-Level-Erklärung von wie Kafka funktioniert. Als High-Level-Erklärung erklärt mit Ottern.
Okay.
Und es ist richtig.
Ich habe erst gedacht, es ist ein Kinderbuch, aber dann, wenn man dann liest, dann stehen da irgendwie anderen Sachen.
Genau, es sieht halt aus wie ein Kinderbuch und ist super cute gezeichnet. Es hat Otter, es hat Delfine, was mehr will man, oder? Und es erklärt Kafka.
Treffen sich Otter und Delfine?
In dieser Welt schon, ja. In der Kafka-Welt schon.
In der Kafka-esken Welt.
Genau. Kann man sich mal durchklicken, wenn man immer schon mal wissen wollte, wie Kafka funktioniert. Es erklärt nicht die Frage, die wir letztens hatten, warum Kafka jetzt besser ist als andere Message Queues.
Die hätten irgendein anderes Tier nehmen sollen und dann hätten die zeigen können, wie dieses Otter das andere Tier voll vermöbelt. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, das macht total viel Sinn.
Ja, nee, aber es erklärt halt so diese Basics und was irgendwie Producer und Consumer sind und so.
Erklärt es quasi nur eine Message-Queue oder erklärt es tatsächlich auch Kafka?
Es erklärt, wie die Message-Queue in Kafka funktioniert. Also in Kafka hast du ja auch noch diese Partitions und so. Das erklärt schon, aber halt jetzt, es geht halt nicht irgendwie.
Finde ich gut.
Super in die Tiefe ist.
Das zeige ich auf Arbeit rum.
Ja, das könnt ihr auch euren Kindern zeigen oder damit sie von frühem, also weil es halt irgendwie härtig gezeichnet hat Otter und Tiere, ist also eigentlich, es sieht halt aus wie ein Kinderbuch. Man kann das den Kindern unterschieben und dann lernen sie in sehr jungen Jahren schon mal Kafka. Das ist schon
dein Kafka-Cluster zum Maintain.
Haben wir direkt was wir in den CV schreiben können. Sehr gut.
Genau.
Kann Kafka. Für die Bewerbung für die Grundschule.
Ja. Mhm. Sehr schön. Gut, dann sind wir durch. Klappe zu. Affe tot. Was war das? Otter tot? Oh, sorry.
Nein.
In diesem Podcast wurden keine Otter gefährdet oder wie war das immer?
Nee, wurden keine Otter gefährdet.
No animals were harmed. in this podcast. Jedenfalls nicht heute. Ingo, und was?
Hast du da irgendwelche, was hast du vor? Na,
wenn ihr überall irgendwie hier Genzeug, Glyphosat drüber streuen wollt, weil Genzeug. Ihr meint, es ist irgendwie nicht krebserregend, weiß ich nicht, ob da nicht doch Otter gefährdet sind, wenn ihr überall Glyphosat reinkippt. Also, ja, dann sind wir durch damit. Und ja, wir wünschen euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und jo. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.